Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreativcorner-Podcasts. Heute ist Laura zu Gast und Laura ist Designdirektorin in ihrem eigenen Studio und hat nach Stationen im Packaging und Branddesign in und für Agenturen wie zum Beispiel die Peter Schmidt Group, Brand Couture, Fischer Appelt und auch Moya noch ein Studium im UX-UI-Design oben drauf gelegt. Sie betreibt mit ihrer Schwester nicht nur den Weekly Creative Impulse Podcast, sondern gibt ihr Wissen auch gerne in Workshops wie zum Beispiel für die Women of WeWork Gruppe weiter. Derzeit zieht sie tatsächlich vom nasskalten Hamburg Richtung dem schöneren Barcelona. Herzlich willkommen, Laura. Freut mich, dass du Zeit hattest.
Vielen Dank, Stefan, für das tolle Intro.
Ich hoffe, das hat alles gut getroffen.
Ja, perfekt, perfekt.
Sehr gut, das freut mich. Ich habe jetzt gerade angeteasert, ist wahrscheinlich auch gerade in Hamburg nasskalt, ne? Gehe ich davon aus, oder?
Absolut, absolut. Der Himmel ist grau und genau, das ist es auch schon. Mehr gibt's nicht zu sehen.
Gut, dann... Mein Benchmark ist immer, ob die Wolkendecke eine Struktur hat oder ob das einheitlich grau ist. Hat
genau, einheitlich grau, absolut.
Dann haben wir dasselbe Wetter.
Ohne das Struktur. War auch so.
Das ist super. Sehr gut. Ich war ja schon froh, hattet ihr auch letzte Woche mal zwei schöne Tage, wo Sonne geschieden hat? Oder war das für euch nicht vergönnt?
Letzte Woche war ich ja in Hannover. Aber da gab es einmal Sonnenschein, glaube ich. Aber ich glaube, die ganze Zeit ähnlich.
Okay. Wir hatten glücklicherweise zwei Tage, wo man fast Sonne auf der Haut spüren konnte.
Ach, schön. Das
wert. Es klingt jetzt wie Jammern auf hohem Niveau, aber manchmal, wenn man nichts mehr sieht. Gut, andererseits, wir sind ja auch DesignerInnen. Wir sitzen ja eh auch viel drin und am Schreibtisch.
Ja, stimmt.
Manchmal nicht so offen. Um auch fast schon direkt ins Thema zu kommen. Wir hatten eben schon Vorgespräch tatsächlich und in dem Vorgespräch davor schon darüber geredet. Du bist ursprünglich aus Hamburg, das hast du ja gerade schon angedeutet, und dann nach Hamburg gezogen und jetzt ziehst du quasi nach Barcelona um.
Genau.
Das ist aber auch schon eine krasse Entscheidung, dann von Hamburg runterzugehen. Was hat dich dazu gebracht?
Absolut. Diese Entscheidung habe ich auch. Es klingt, also für viele, glaube ich, mein Umfeld klingt es sehr spontan. Ich wollte das aber schon immer machen. Also schon während meiner Festanstellung, als ich mich immer wieder auf neue Jobs beworben habe, habe ich mich zwischendurch sogar auch im Ausland beworben. Da hatte ich ganz viele Forschungsgespräche auch in Barcelona und in Amsterdam. Also ich hatte immer ein paar Städte im Kopf, wo ich dachte, Kreativstädte, die haben irgendwie coole Agenturen, die sind alle irgendwie, machen cooles Zeug, da will ich hin. Es hat aber nicht geklappt. Also ich war danach auch erstmal, boah Gott, Designer in Amsterdam oder in Barcelona, die sind auch alle krass und da bin ich noch gar nicht. Irgendwie war das dann so. Ich bin dann auch davon weggekommen. Ich habe auch teilweise, muss man sagen, natürlich dann in der Anstellung viel weniger Urlaubstage gehabt. Also zusätzlich, das kam auch noch dazu. Also die Konditionen waren auch sehr, sehr schlecht, wenn ich hätte wechseln können. Ich hatte aber auch kein Angebot vorliegen. Und da habe ich sein gelassen. Und das ist schon Jahre her. Und jetzt bin ich ja mittlerweile schon über 3 Jahre, also fast 4 Jahre selbstständig schon. Und bevor ich mich jetzt Sachen zuwende, wie irgendwie Agenturgründung, Groß GmbH oder sowas, ich bin noch Freelancer, solo selbstständig und ziemlich flexibel. Und das liebe ich auch an meiner Solo-Selbstständigkeit. Habe ich entschieden, jetzt nochmal den Schritt zu machen, um ins Ausland zu gehen und da nochmal ein paar Jahre zu leben und mal gucken, was passiert. Genau.
Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung.
Ja. Absolut.
Aus eigener Erfahrung und von dem, was man von anderen Leuten hört. Aber ich finde, du sprichst schon mal einen guten Punkt, also einen wichtigen Punkt auch an. Den Eindruck habe ich halt auch. Man ist ja auch viel, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Instagram ist natürlich auch so ein Ding, wo man auch rumhängt, gerade als kreativer Mensch, dass halt viele Sachen auch von kleinen Studios aus Barcelona und aus Amsterdam einen sofort anspringen. So, ne? Geht dir das auch so, dass du so im Stream hat man so Sachen und dann sagt man so, krass, was ist das denn?
Ja.
Und da gucken sich das an und recherchiert so ein bisschen hinterher und dann ist es halt so ein 3-, 4-, 5 Personenstudio aus Barcelona oder aus Madrid oder so.
Ja. Total.
Das ist dir auch so gegangen.
Immer. Also ich glaube, immer alles, was man in der Hand hat, da will man ja wissen, wer hat das gemacht, und selber als Kreativer denkt man ja immer, ich will auch mal so einen Job machen. So. Also es ist ja immer, dass man sich auch danach sucht, also welche Kunden man mal bedienen will, dass man auch seinen Stil ein bisschen ausleben kann, auf den man Bock hat. Und dafür braucht man auch die richtigen Kunden. Und das dazu hat man ja nicht immer die Möglichkeit, ne? So, ich meine, Agenturen versucht man sich ja auch meistens, also wenn man einen Job sucht, die Agentur danach auszuwählen, dass man so die Kunden hat, auf die man Bock hat. Das, so sollte es ja eigentlich laufen im Grunde. Was man dann wirklich auf dem Job, also später auf dem Tisch hat, ist ja dann nochmal die andere Seite der Medaille so. Ja. Aber ich finde, gerade im Ausland gibt es richtig große Unterschiede. Also da hat man, glaube ich, einfach nochmal andere Möglichkeiten. Oder die Leute, ja, weiß ich auch nicht, Supermärkte sehen anders aus, Museen, Event, Branche, alles sieht nochmal einen Tacken anders aus.
Machst du das auch? Weil ich weiß, dass ich mach's und ich weiß, dass das viele auch meinen. Ich habe das irgendwann mal bei LinkedIn irgendwo drunter kommentiert und meinte irgendwie so, Hand hoch, welcher Designer oder als Designer oder als Kreativer ständig Sachen fotografiert und ein eigenes Album hat, wo er die Sachen ablegt, die er entdeckt im Stadtbild. Machst du das auch? Weil ich weiß, dass das viele machen, gerade im Ausland.
Witzig, ja, ich mache das auch, aber ich habe kein eigenes Album dafür. Also du sagst, okay. Ich hätte es mal gerne gemacht. Bei mir ist es dann auch fotografiert und irgendwie dann weg. So. Ja. Das ist halt leider das Ding. Ja, okay. Wäre ich so sortiert und könnte Inspiration sammeln und es dann auch direkt wieder nutzen. Damit wäre ich, glaube ich, dann einen Schritt weiter so. Aber ja, aber trotzdem, ich mache ein Foto von allem, was mich da so inspiriert. Ja, Reisen ist die Quelle, ja, absolut.
Ja, das ich hoffe ja immer drauf, dass iOS, die bauen ja ständig irgendwie diese Fotos-App aus, dass der viel mehr zuordnen kann. Also, wo es aufgenommen ist, von wem es aufgenommen ist, in welchem Blickrichtung. Keine Ahnung, was letztes Mal kriegt ihr so ein Album vorgespannt. Sonnenuntergänge im Laufe des der Jahre oder irgendwie sowas. Also, ne, wo da wirklich nicht. Okay. So, deswegen hoffe ich immer drauf, dass die Logos und Plakate demnächst auch als eigene Kategorie erkennen von der KI. So. Und direkt schon, ich mache das immer manuell und das nimmt halt schon auch immer eine halbe Stunde in der Woche in Kauf, so wegsortieren. Ja, das wäre gut, wenn es das die KI abnehmen könnte.
Das stimmt. Aber ich glaube, das mache ich mal zum Jahreswechsel, mal ein paar Fotos aufräumen. Irgendwie ist schade drum, weil das klingt eigentlich ganz cool, dass du so einen Ordner hast.
Ich habe tatsächlich, der einzige Ordner, den ich wirklich regelmäßig dann befülle, ist Logos.
Ah ja.
Plakate, ja, müsste ich mal machen, aber das rutscht dann irgendwie durch. So, ja, aber Logos, gerade wenn man im Ausland ist, ist auch nochmal die Verwendung von Typografie eine andere, als wir das gewohnt sind.
Stimmt.
Wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen. Hier ist man sehr schnell ja auch immer, eine Brand ändert ihren Look oder das Logo und eine Minute später gehen die Diskussionen los, warum das eine schlechte Idee ist.
Ja. Immer alles negativ.
Ja, ich meine, jüngstes Beispiel ja dieses Jaguar-Design, wo die ja wirklich das nur so angeteasert haben und schon alle drüber hergefallen sind. Und ich vielleicht warten wir doch mal ab, bis sie das komplett enthüllt haben.
Voll.
So, hattest du das damals gesehen, als die Tabula Rasa gemacht haben? Ja, oder so anderthalb.
Und ich habe es tatsächlich auch nur mitgekriegt, weil das so harsch kritisiert wurde. Sonst, ne, muss ich echt sagen, dass ich manchmal oder jetzt zur Weihnachtszeit bin ich gar nicht auf dem aktuellsten Stand, was wieder irgendwie geändert wird. Dadurch. Und dann habe ich mich da so ein bisschen mit befasst und dachte, okay, von der Strategie her macht doch alles irgendwie Sinn. Und man weiß ja selber immer, wie das ich finde es manchmal echt harsch, wie das kritisiert wird. Weil wir, glaube ich, als Designer wissen halt auch, wie der Umgang mit dem Kunden ist und wie viel, also das ist ja nicht von heute auf morgen, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Da sitzen ja Strategen hinter, Designer, Geschäftsführer, die sowas über Jahre planen, so ein Relaunch. Was dauert das für Jaguar? Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall länger als ein Jahr. Manchmal auch 2 oder 3 Jahre.
Ich gehe schon von aus, dass das kein Schnellschuss war.
Also. Das ist ja nicht von heute auf morgen, wir ändern das. Und da sind so viele Gedanken hinter, die man ja auch von außen gar nicht so wahrnehmen kann, dass man irgendwie sich so schnell immer eine Meinung eigentlich dazu bilden kann, denke ich. Ne? Man kennt auch die Unternehmensausrichtung nicht so.
Genau. Weiß ja auch, wenn man mit Kunden an einem Tisch sitzt und auch in größeren Projektteams, wo viele Leute zusammensitzen, dass das oft auch eine Konsensentscheidung ist und nicht unbedingt eine strategisch wahnsinnig, also ne, manchmal ist es auch an der Konsens, ja, das ist das Machbare.
Stimmt.
Ne, ja, das kommt ja auch noch so ein bisschen dazu.
Absolut.
Ja, da finde ich, da hast du völlig recht. Das ist halt, da denkt man, ich bin da auch manchmal auch schnell mit und denke halt so, ja, das sieht ja jetzt aber nicht so gut aus.
Mm-mm.
Und dann denke ich immer so, naja, du saßt ja nicht mit am Tisch. Du weißt ja nicht, was da besprochen worden ist und warum und wie lange das gedauert hat. So, ne? Und je größer die Brand ist, desto weniger ist, glaube ich, die Gefahr, dass die einen Schnellschuss gemacht haben.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, auf dem ersten Blick habe ich auch gedacht, geschmacklich ist es jetzt nicht so meins, ne? Also wenn man jetzt mal so Autobrands anguckt, irgendwie VW-Logo findet man irgendwie cool, keine Ahnung, ne? Es hat so diesen Vibe. Und Jaguar war richtig ungewohnt, das so zu sehen. Und die ja jetzt auch in Valtech, keine Ahnung, die haben da jetzt nochmal, ich weiß ja nicht, was für Autos die gerade rumschrauben.
Ich hab das Konzept, die haben zwei Autos vorgestellt oder eins oder sowas auf dieser Car-Messe. Das sieht auch sehr futuristisch aus. Das,
ach, crazy.
Das ist halt schon eher. Also ich habe es dann bewusst recherchiert, weil ich es bitten wollte, aber auch halt später. Da ist halt, glaube ich, wirklich so ein Ding, du kannst eine Klappe an der Seite aufmachen und da kommen so verschiedene Totems raus. Also es klingt ein bisschen
crazy. Okay.
So Totem-Icons raus, die kannst du in die Konsole stecken und dann ändert sich der Vibe in...
Easy, okay, krass. Also es... Wie in so einem Spiel.
Ja, genau, das ist so ein wenig schlecht und so, ne? Und... Deswegen ist halt die Frage, ich habe keine Ahnung, mal abwarten, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, aber ich glaube, bei vielen Auto, also ich bin überhaupt, ich habe mit Autoindustrie nichts zu tun gehabt, außer dass mein Opa Autohändler war. und ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Also mich interessiert das, außer aus ästhetischen Gründen, interessieren Autos mich gar nicht. So, und selbst da kriegt man ja mit, dass die Autoindustrie generell ein Problem hat. Und vielleicht haben sie sich auch einfach nur gesagt, bevor wir ein Riesenproblem haben, machen wir doch einfach mal alles anders und gucken, ob das funktioniert. Vielleicht war es auch nur das.
Bevor das Risiko eingehen.
Bevor niemand mehr Cola trinkt, stellen wir auf Limonade um oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Aber genau, das ist von außen halt leicht kritisiert. So, ne? Und ich glaube, nur Architekten sind schlimmer. Architektinnen, was so... Kritik angeht an der eigenen Zunft, habe ich manchmal den Eindruck.
Das stimmt, das stimmt.
Hast du das, wenn du Sachen bei LinkedIn postest, die du jetzt für Kunden gemacht hast, für Kunden, dass du dann auch einen Kommentar drunter bekommst, der jenseits von finde ich nett, super gemacht oder toll, also dieses Affirmative, sondern dass jemand runterschreibt, naja, also das Rad ist jetzt aber auch nicht neu erfunden. So diese Standardkommentare, die dann kommen.
Oh, Gott sei Dank nicht. Also Gott sei Dank, weil das wäre mir auch unangenehm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie negative Kommentare an mir so abperlen würden, weil ich finde schon, wenn man sein Projekt irgendwie so durchgebracht hat und das dann präsentiert, das ist auch schon was. Gerade weil ich eben keine Riesenagentur bin, das heißt, das wäre direktes Feedback an meine Arbeit, sag ich jetzt mal. Ich habe das aber schon bei Kollegen ganz häufig auch gelesen einfach. Und manchmal denke ich so, ach Mensch, also manchmal sind das, also es kommt immer drauf an, wie dieses Feedback ist, weil manchmal kannst du mit diesem Feedback ja einfach nichts anfangen. Also würde dir jemand sagen, ah Mensch, das Rad ist doch nicht neu erfunden oder irgendwie sowas, das ist ja nur was, also damit kannst du ja auch nicht weiterarbeiten. Nee. Also, was sollst du dann damit mal anfangen, ne? So, also, richtig konstruktive Kritik. Und ich finde nämlich, es ist ganz schwierig, auch kreativen, konstruktives Feedback so zu geben. Ich finde, das ist schwierig. Also, wenn du außerhalb der Branche bist oder gar nicht so gut was zu sagen, weil viele einfach von ihrem Geschmack entscheiden. Und ich glaube, wir Menschen können gar nicht so stark das unterscheiden. Ist das jetzt mein Geschmack? Das ist ja total psychologisch eigentlich, ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich mag irgendwie deine Logo-Idee nicht, ist das jetzt ein Grund, das dem Kunden trotzdem nicht vorzuschlagen, weil ich es nicht mag, so? Kenne ich aber den Kunden vielleicht gut und seinen Geschmack? So, da sind ja total viele menschliche Nuancen, die irgendwie, die es benötigt. Und dafür ist LinkedIn eigentlich zu, nicht der richtige Kanal, um manchmal um sowas, glaube ich, zu diskutieren. Oder ich weiß auch nicht.
Ich habe es tatsächlich weniger bei LinkedIn immer beobachtet, sondern mehr auf Instagram, wo halt dann Leute, die nicht vom Fach sozusagen sind, hinkommen und man hat lange an einem Relaunch gearbeitet und auch an einem neuen Claim und alles drum und dran. Und dann geht man und Ja, es ist so ein bisschen das rote Ampelsyndrom à la Watzlawick. Man sieht irgendwann nur noch die negativen Kommentare und nicht mehr aber so einen positiven Gefühl. So, ne? Mhm. Ich glaube, was Stichwort auch da Jaguar, was Leute, glaube ich, nicht mögen, ist Veränderung bei sowas. Stimmt. So, stimmt. Ne, wenn so Stichwort Tradition. So, manche Sachen sind halt vielleicht auch nicht gut. Ja. Aber aus handwerklichen Gesichtspunkten, aber da fällt es, glaube ich, schwer, den Finger drauf zu legen, wenn man nicht vom Fach ist. Wie jemand, das glaube ich, mein Lieblingsding ist immer, was soll ich denn jetzt darüber erzählen, ob die Fliesen super gelegt sind? Ich bin kein Fliesenleger. Also da kann ich nichts zu sagen, ob das jetzt handwerklich super gemacht ist. Es ist nicht mein Job. So, genau. Aber ich kann was dazu sagen, ob ein Logo irgendwo Probleme bekommt, die ich jetzt schon sehe. Weil die Räume nicht gut gesperrt sind oder der Flow nicht gut ist oder so halt, ne? Das ist ja der Job. So.
Ja.
Und das stimmt. Deswegen glaube ich, dass LinkedIn vielleicht noch der bessere Ort ist.
Okay.
Weil die eigene Bubble mehr da. Nicht, dass die eigene Bubble einem, glaube ich, mehr beipflichtet, dass sie sieht, wo die Probleme sein könnten oder wo sie nicht sind. Und nicht so dieses Ästhetische, was du eben meintest, mein Geschmack, wir alle haben unseren Geschmack. Da, ne? Also ich meine, man muss ja nur hinter mich gucken, du hast auch ein Plakat da. Also ne, alles, was ja einem umgibt, hat ja was mit Bedeutung und dem eigenen Geschmack zu tun. Mhm. Für Konsumentinnen halt auch so.
Ja. Hast du schon mal Feedback bekommen auf LinkedIn, wo du später dachtest, okay, das nehme ich mit, diesen Kommentar?
Und ja, tatsächlich. Okay. Ja, tatsächlich. Nicht auf LinkedIn, das war auf Twitter.
Ach, interessant.
Das war tatsächlich auf Twitter. Ganz, ganz, das ist schon, also Twitter noch nicht so verseucht war. ja, da kam wirklich was, da dachte ich, also ich habe mich auch wirklich mal mit jemandem da ein bisschen angelegt, so. Aber ich dachte, nee, also da ging es um Versal scharfes S und nicht Versal scharfes S.
Okay.
Und so, ja, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, nur weil der Deutsche Rat für Sprache sagt, dass das okay ist. Die DIN-Norm sagt immer noch, das ist ein Doppel-S.
Mhm.
Fertig. Und das hat auch übrigens, ist das, wir müssen jetzt nicht anfangen, was Ligaturen und was Buchstaben sind. Nicht so, ne? Da habe ich ja auch gesagt, das ist jetzt keine Lehrstunde in und Anwendung von Sprache.
Mhm.
Aber das ist schon richtig, was wir gemacht haben. So.
Ja.
Ne? Und bei einem anderen Fall war es tatsächlich so, dass es das war okay, aber das hatte einen handwerklichen Fehler, der hätte nicht passieren dürfen.
Okay. Oh. Verstehe.
Er ist halt rausgegangen und der ist jedem durchgerutscht. Das war wirklich so eine Sache mit so. In kleineren Auflösungen war das eine Pixelsuppe. Und das hätte auffallen müssen.
Okay,
so,
okay.
Jedem von uns. So, also vor allem mir. So, was. So, aber wir, das war noch die Phase, wo man nicht alles so digital gemacht hat, sondern viel aus hat, was dann größer war und an der Wand hing.
Verstehe.
Ne? So, und dann sah das immer gut aus und viel Bild sah das nicht mehr gut aus.
Okay. Ja, interessant. Ja, okay, sowas ist dann nochmal sowas, das ist sowas relativ Handfestes, was nicht so viel Interpretationsspielraum irgendwie bietet. Genau. Ne? Da kannst du sagen ja oder nein. Aber interessant, dass du diese typografische Teil nochmal angesprochen hast, weil ich glaube, das ist nämlich auch sowas, was viel zu Diskussion ist. Es gibt halt noch diese alte Typografenriege, die vielleicht, was du jetzt auch von Architektur kennst, eine sehr fast schon beamtische. Ja, was gehört zu dieser Lehre, die so gelehrt wurde und was eben nicht? Und neue Designer haben vielleicht nicht mehr von diesen alten Schriftsetzern gelernt, so, weil ne, es gibt ja auch diese Typografie, was nun mal da seinen Ursprung hat. Und ich glaube, ganz viele lernen das nicht mehr aus diesen Ursprüngen. Und ich glaube, dass es da auch immer Reibereien gibt. Und ich finde, da gibt's manchmal das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, aber ich finde, genau solche alten Grundsätze gibt's noch im Design. Weil so einen Kommentar habe ich mal gelesen und das war aber, glaube ich, bei einer Kollegin, nicht bei mir. Und da wurde diskutiert, nee, das war schon bei meinem Beitrag, aber da hat sich irgendwie so eine Diskussion verselbstständigt, irgendwas. Da ging es eigentlich gar nicht mehr um das Design. So. Irgendwas war da so.
Engagement, was nichts mit dem eigenen Beitrag zu tun hat, super.
Da ging eine Diskussion los und da ging das, dass Logos ja nur noch Logos sind nur Logos, wenn du sie mit dem Fuß in den Sand malen kannst. Das war so ein krasses Statement. Ja. Und ich finde, das hört man so häufig und ich denke, das ist auch langsam, also ist auch irgendwie Quatsch, ne? Also welcher Sand irgendwie, wie sollen wir jetzt alle irgendwie erstmal an den Strand fahren und da reinmalen? So, man checkt die Idee, aber das auch als Nicht-Logo-Designer, als irgendwie als Maßstab zu nehmen, dafür ist dieses Thema Logo viel zu groß, als dass du da noch, dass du das zu einer Diskussion beiträgst irgendwie. Also manchmal liest man halt sowas und das nervt mich dann schon irgendwie, weil ich
Tatsächlich, bei mir war es immer ganz am Anfang, das muss auch auf einem Fax gut aussehen.
Wow, okay, okay.
Das war der Benchmark für, ob das noch wiedererkennbar ist. Das muss auch auf einem schlechten Fax gut aussehen.
Ja, wow.
Ähnlich wie in zu kleinen Abständen sieht es auch nicht mehr gut aus auf dem Profilbild.
So. Ja, genau. Und jetzt hat man vielleicht Profilbilder, wo man sagt, okay, der Avatar ist das Ding, aber es ist ja auch manchmal diese ganzen Logos. Wir haben jetzt nicht mehr so eine schlechte Bildschirmpixelqualität. Wir haben ja überall hochauflösend. Das heißt, in so mini, mini klein muss es dann auch nicht mehr funktionieren. Und wir werden auch jedem sagen, dass ein Logo jetzt auch nicht mehr in so klein abgebildet werden soll. Oder auch mal ohne, dass du dein Logo mal vielleicht nicht verwendest. Also die ganze Thematik hat sich ja auch mittlerweile geändert, ne? Und da
tatsächlich ja immer eine Riesendiskussion im Corporate Design. Ja, wirklich halt, ne? Wie fein ziseliert ist es und wie, also ich plädiere immer nur noch für Leitplanken. Ich will keine 240-bändige, seitige CD-Manuals mehr lesen.
So.
Voll. Und dann am Ende als Farbwert Hex fehlt. Oder so. Ja, das brauchen wir halt schon, ne? Das ist, also ist schön, dass wir RAL haben, aber wir brauchen auch die Hexwerte. So. Und das ist ja gerade wirklich so in den letzten 5 Jahren krass. War das für dich so ein, ohne jetzt allzu tief ins Thema einzusteigen, aber war das für dich auch so ein Schritt raus? Du hast ja, während du da für die ganzen Agenturen, entweder in den Agenturen oder für die Agenturen als Freelancerin gearbeitet hast, ja, sowohl Package Design als auch Branding ja auch gemacht. Aber war das so ein Shift für dich von dem Package-Ding, wo man ja mit ganz anderen Drucksystemen hantiert, zwangsläufig? Und vielleicht auch mit beschränkten Farbsystemen, weil man dann auf einmal in die glitzernde Welt des UX-Designs zu kommen.
Voll. Ja, das, also von den Farben her absolut hat es für mich das vereinfacht, weil ich muss sagen, ich glaube, Druck, also ich liebe gut gedruckte Sachen, ne? Also ich glaube, das ist für uns alle irgendwie toll, wenn wir eine schöne Visitenkarte und irgendwie 1000 Prägungen und sowas sehen und ich liebe Veredelung und alles. Aber das ist ja nicht die Realität im Packaging im Supermarkt, wo du dann irgendwie sagst, wir haben nur 2 Farben oder so und dann musst du dir irgendwie, entweder nennst du von CMYK, darfst du dir 2 aussuchen, keine Ahnung, und dann nehme ich schwarz und Magenta. Und jetzt, genau, du darfst
jetzt
machen.
Mal.
Genau, du darfst kreativ sein und denkst, ja, Mist, keine Ahnung, bleib ich bei schwarz-weiß.
Genau, und auch übrigens, das Papier, was wir ausgesucht haben, das saugt auch stark. Wie war es damit?
Ja, genau, super Fall. Da hast du sowas mit zu tun. Und ich glaube auch, was mich stört am Packaging, oder gerne, das ist auch meine eigene Sache, aber du bist natürlich abhängig vom Druck. Also du musst es ja immer schon ein bisschen testen. Also was du am PC machst, ist halt wirklich nicht das, was später bei rauskommt. Und genau, das Papier macht es nochmal anders. Und das kannst du nicht so richtig steuern. Und ich finde, bei digitalem Design, eine Website, man weiß auch jetzt nicht, wenn man nicht alle Bildschirme irgendwie hat, aber wenn ich einen LinkedIn-Banner hier mache, der sieht auch hier so aus. Hat vielleicht jemand echt einen blöden Bildschirm oder so und das sieht mal leicht anders aus, aber ist nicht mehr so doll. So, keine Ahnung.
Das ist vernachlässigbar, glücklicherweise mittlerweile. Aber schlecht gedruckt ist schlecht gedruckt, ne? Wie du schon meinst, jeder von uns liebt gut gedruckte Sachen und auch Papiere und alles drum und dran. Und ich fand es auch früher immer super, beim Drucker zu sein und sich die Sachen auch anzugucken und anzufühlen. Und was du meinst mit Veredelung und dann wird Gold aufgedruckt und nochmal später und mit Prägung und so. Mhm. Alles top. Kostet natürlich auch alles viel Geld.
Ja. Es ist aufwendig. Also ich habe dieses Jahr noch einmal einen Gewürz-Adventskalender gemacht.
Ja.
Und sonst mache ich keine Printprodukte eigentlich mehr so dolle.
Gar
wirklich.
Nicht mehr.
Nur, genau. Und dann jetzt aber einen Adventskalender oder so, weil von einer langjährigen Kundin habe ich den übernommen. Und das war toll. Und ich hatte den jetzt auch in den Händen und der sah echt gut aus. Aber es war ein langer Weg bis dahin. Also das war ein anstrengendes Projekt für mich auch wieder. Nach langem mal wieder so Print. weil man denkt halt immer, oh, da ist auch nicht viel drauf, aber die Veredelung und das so zu planen und das ist wirklich, da hängen ja noch, man muss mit dem Produzenten ja auch noch sprechen und da hängt ja noch ein bisschen mehr dann wieder hinter. Das hatte ich schon alles wieder fest vergessen, wie das so abläuft.
Ja. 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 Ich mache das ja auch über, also ich ja sowieso nicht mehr wirklich häufig, aber wenn man dann wirklich mal von einem Kunden eine Anfrage bekommt, so ähnlich, ne, der dann sagt, hey, wir haben jetzt einen Launch, die eine Agentur, die kennt sich mit europäisch, also die machen Inch und wir müssen das aber in Zentimeter, ne, so. Okay. Für englische Kunden könnt ihr das nicht machen und dann kriegst du dann halt eine Zeichnung von so einem Pappkarton mit Einstecker und so. Das sieht aus wie ein Schnittmuster für ein Kleid. Ich muss mich da nochmal ganz kurz reindenken.
So, dann steht man da erstmal so, oh Gott.
Ich bin mir nicht sicher, was das ist.
Voll, ja. Ja, ne?
Genau. Und klar, wenn du das den ganzen Tag machst, ist das was völlig anderes. Aber modernere Zeiten erfordern auch andere Herangehensweisen.
Das stimmt.
Ich finde gut, also ein Freund von uns, der ist Gitarrenbauer.
Ach, cool.
Der macht halt wirklich den ganzen Tag nichts anderes als genau solche Schnittzeichnungen. Den Rohling bearbeiten, den perfekten Rohling aussuchen, den man bearbeiten kann und so. Ja, ne? Der beschäftigt sich ja den ganzen Tag mit dieser Craftsmanship sozusagen. Ähnlich, glaube ich, wie ein Drucker. So, ich glaube, das ist schon vielleicht auch befriedigend, habe ich manchmal den Eindruck. Die wirken weniger gestresst, manchmal habe ich den Eindruck.
Kann sein, ne? Ja. Ach, da muss man halt auch so fingerfertig sein, ne? Das benötigt es aber halt wahrscheinlich auch diese Ruhe. Und das merke ich, ich habe immer ganz viel geschenkt bekommen, stricken, häkeln und so, dass man das mal macht. Ich habe aber leider nicht die Geduld, um das durchzuziehen. Deswegen wäre auch so ein Beruf leider nichts für mich geworden, weil ich hätte immer aufgehört bei der Hälfte und dann keine Lust mehr.
Ich meine, also meine Zeichentalente sind seit dem ersten Power Mac verkümmert. Also, ich kann gerade, kannst du deine eigene Handschrift gut lesen, wenn du schnell was notierst? Jetzt so, wir hätten jetzt ein Meeting und du nicht, ne? Gut, danke.
Nein.
Also, ich kenne halt Leute, die pflegen, dass ihre eigene Handschrift dann auch so lesbar zu halten und ich bin einfach nur so Hauptsache notiert.
Es geht mir auch nur dabei, wenn man was notiert, dann merkt man sich das auch besser. Darum geht es ja, genau.
Ja, und handschriftlich ist, wissen wir ja alle aus allen Untersuchungen, besser als digital.
Siehst du, so.
Und jetzt habe ich gerade eine clevere Brücke geschlagen, jedenfalls. Unabsichtlich, völlig unabsichtlich. Aber ich mache ja eigentlich immer am Anfang so eine kleine Fragerunde. Mit ein paar ja, nein, wie auch immer. Nee, sind mehr als Ja-Nein-Fragen. Die kannst du beantworten, musst du aber nicht.
Okay.
Das heißt, du kannst auch weiter sagen, dann stelle ich dir die nächste Frage. Also alles gut. Aber da, ne, damit wird das auch so ein bisschen berührt, nämlich das Feld jetzt, wie man mit Handwerkszeug umgeht.
So. Verstehe.
Ich suche mal kurz eine Frage aus, die ein bisschen dazu passt. Welches ungewöhnliche Tool benutzt du regelmäßig, was normalerweise nicht für alle Leute benutzt wird. Egal ob digital oder analog oder sonst irgendwie sowas. Egal was.
Wo du zum Arbeiten?
Wo du sagst, das muss ich im Arbeitsprozess haben.
Dass das nicht jeder braucht. Ungewöhnlich. Ich gucke gerade auf meinem Schreibtisch.
Ja?
Oh. Ich glaube eher, ich habe eine ergonomische Maus vielleicht.
Ja?
Das sowas.
Du hast nur so eine Hochkant?
Ja.
Krass, da konnte ich mich nie mit anfreunden.
Das ist schon mal. Ja, guck mal, vielleicht auch zum Hintergrund. Viele Designer legen sehr viel Wert auf Apple-Produkte und ich liebe auch meinen Apple-Bildschirm und alles. Aber alles Accessoires leider musste ich irgendwann auf ergonomisch umschwenken. Ich hatte
Hierfür reicht diese Maus zum Arbeiten über längeren Zeitraum nicht.
Oder? Das geht nicht. Voll, viele können ja einfach dann so flach, aber ich hatte zu häufig Sehnscheidehautentzündung. Alle Arbeitsunfälle sind das ja nicht, aber Arbeitskrankheiten, die man so hat, so, das heißt, ich übernehme, brauche ergonomische Geschichten.
Und du kommst wirklich, also das war nicht so eine gedankliche Umgewöhnung für dich, so Hand-Augen-Koordination. Mir ist es voll schwer gefallen. Ich habe das auch mal einen Tag lang probiert.
Nee, ich habe früher tatsächlich auch mit Wacom-Tablet, das war, was vorher da war und ich glaube, das ist, das war ähnlich, glaube ich, weil ich habe nie mit dieser Maus richtig gut gearbeitet. Und dann habe ich vom Wacom-Tablet bin ich nur gewechselt, weil ich momentan leider was verloren habe, einen Knopf, den ich dafür brauche. Und das sind die Sachen, wenn ich etwas ändere, weil ich irgendwie, da fehlt der Knopf, eigentlich funktioniert es noch, ich kaufe es nicht neu, ich kann aber nicht mehr damit arbeiten. Ich benutze Maus, okay. Ja, das ist so meine Logik.
Hätte mir ungefähr gleich viel gekostet, aber ich möchte was Neues.
Ja, genau. Seitdem ist das Setup hier.
Ja, aber nur so kommt man zu neuen Erfahrungen, auch was die Handhaltung angeht. Ja, aber du hast recht, wenn du eh schon mit dem Stift gewohnt bist, ist deine Handhaltung ja eh eher in der Richtung gewesen.
Stimmt.
Ja, ich habe mir tatsächlich die, auf, ich glaube, das war auch eine Logitech, ne?
Genau, genau.
Ja, ja, ich habe die flachere, also die so mit den Multifunktionstasten.
Ach, wow.
Hat die auch Multifunktionstasten? Nee?
Nee, nee, und ich benutze auch nicht so viele.
Ja. Doch, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, die merkt automatisch, in welchem Programm man ist und schaltet das um.
Ach echt?
Ja, du kannst ja so andere Sachen in Photoshop einstellen, wie in Premiere oder zum Browsen. Das ist schon
wow,
super.
Wow, das glaube ich.
Auch ja, das cool. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, das fällt mir schwer.
Das glaube ich, cool.
So, dass mir tatsächlich jetzt eine im Ausverkauf, also Ausverkauf, Rabatt übrigens noch bevor unterwegs gekauft habe, obwohl die viel zu groß eigentlich ist, aber das... Ist echt angenehm.
Ja.
Ja, Sehnenentzündung ist leider auch so eine Berufskrankheit, ne?
Ja, 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 deshalb. Immer schön Handgelenke stärken.
Ja, auf jeden Fall. Und Handballenunterlage, wenn man viel arbeiten muss. Das ist bei mir so.
Stimmt.
Ich brauche unbedingt was immer hier drunter, sonst kriege ich hier oben Krämpfe in der Hand.
Ja, 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 stimmt.
Das hast du natürlich dann nicht, wenn du das damit machst, ne?
Ja. Nee, nee, voll.
Ist das wirklich für so viel angenehmer? Also alle sagen das ja, aber ich mache jetzt, wenn du sagst, das ist so super.
Ja, ich glaube, ich komme wahrscheinlich auch, also ich habe wirklich schwache Handgelenke, so. Aber ich merke das schon, also ich sitze auch nicht so auf meinem Schreibtisch. Einen halben Tag setze ich mich tatsächlich auch aufs Sofa und bin am Laptop und bin dann auch häufig auch mal wieder in der Position.
Ja.
Und ich merke das aber, also ich merke es an meinen Handgelenken immer. Und deswegen ist das eigentlich besser. Also, ja.
Du bist auch so ein Wechslerin der Arbeitsplätze. Dass man nicht die ganze Zeit,
liebe ich, ja, genau, an ruhigen Tagen.
Hast du einen Arbeitsplatz eingerichtet oder, also den du hoch runter machen kannst, bist du so, sehr gut, ja. Ja, das ist aber auch so ein neues Ding, ne? Also, das wirklich, ich hab das nämlich auch.
Ja.
Halt, ne? Weil ich mache sowas lieber tatsächlich stehend. Viele andere Sachen halt auch.
Ja, ich stehe jetzt gerade nicht, weil ich zappel zu viel rum, einfach deshalb muss ich mich hinsetzen, gerade für so einen Podcast. Aber ich mag das auch. Ich finde, wir sitzen zu viel am Schreibtisch und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen für so ein Meeting oder so wenigstens mal stehen. Das ist eigentlich besser, denke ich halt immer, für unsere Gesundheit und so. Schon
ich
gut.
Gerade für Meetings, wo man halt nicht konzentriert arbeitet, also ist natürlich auch konzentriert, aber wo man freier redet, finde ich es viel besser, dann zu stehen.
Stimmt.
So, ne? Dann ist auch egal, wenn man mal aus dem Bild verschwindet oder so. Ich zappel leider auch rum. Gebe ich gut und gerne zu. Aber krass, ja, das ist doch schon mal ein ungewöhnliches Tool. Das ist doch schon mal. daran schließt sich auch die nächste Frage an. Wenn du schon sagst, du bist eh Solo-Selbstständige und du sagst, du wechselst auch, trennst du strikt Arbeit und Privatleben so innerhalb des Tagesablaufs oder verschwimmt das bei dir auch so ein bisschen mehr?
Also, ich versuche es strikt zu trennen. Und bin da auch phasenweise unglaublich gut drin. Also wirklich mit morgens an Schreibtisch, wenn ich mal Kopfhörer drauf habe, dann wird am Stück gearbeitet. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich das nicht trennen kann. Da wird mal ein bisschen Haushalt gemacht, da sind Termine am Nachmittag etc. Oder mal gegessen zwischendurch. Das wechsle ich ab, aber ich versuche es eigentlich immer strikt zu trennen und das ist immer so mein Ziel eigentlich auch.
Aber es klappt halt nicht immer, ne?
Genau. Aber da denke ich auch, da bin ich, Gott sei Dank, also versuche ich entspannt mit mir zu sein und nicht so streng. Weil das sind auch die Freiheiten, die ich eigentlich auch genieße, ne? Dass man da irgendwie Freiheiten hat. Aber ich merke natürlich in arbeitsintensiven Zeiten, das ist besser. Also ich bin konzentrierter am Stück und ich finde das eigentlich besser, auch mit dem Feierabend. Also ich will mir zum Beispiel aktuell, oder arbeite ich daran, eine Feierabendroutine mehr zu etablieren. Also wirklich mal zu sagen, jetzt ist Arbeit Ende und sobald ich in die Küche gehe und mein Abendessen zubereite, ist das auch mal Schluss, weil ich finde, das ist das Schwierige daran. Also tagsüber kann man das irgendwie switchen, aber ich finde, abends sollte dann echt mal Arbeit, was du getan hast, hast du getan und das ist auch gut so, aber nicht noch abends. Also ich habe manchmal die Angewohnheit, dann abends auf dem Sofa dann doch nochmal den Laptop aufzuklappen, weil mir das noch eingefallen ist und das so. Und das muss ja nicht immer sein, dass du auch mal Feierabend hast. Und das fällt mir manchmal schwer. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Kannst du da gut immer ein Ende ziehen?
Ja. Mir fällt das unglaublich schwer. gar nicht aus Verantwortungsbewusstsein. Das wäre jetzt eigentlich so meine nächste Frage gewesen. Ne? Weil ich kenne Leute, die neigen dann dazu und sagen, ah ja, ein Projekt, ich check noch mal die E-Mails. So, machst du das dann auch mit den E-Mails? Also, oder sagst du auch da strikt, mache ich nicht?
Tatsächlich bei E-Mails mache ich schon ab, versuche ich ab 17, 18 Uhr, gucke ich also gar nicht mehr. Ja. Nee, genau, weil ich auch weiß, jeder Kunde, also da habe ich echt strenge Regeln für mich, jeder Kunde dürfte das nicht mehr erwarten, aus meiner Sicht nach 17 Uhr, wenn da jetzt noch eine Mail reinkommt, dass ich überhaupt antworte. Also kann es eh bis zum nächsten Tag warten. Genau, da antworte ich eigentlich nicht mehr so. Ich versuche auch echt nur ein- bis zweimal am Tag auf etwas zu reagieren.
Das ist etwas, das nehme ich mir jetzt an einem halben Jahr vor, das klappt noch nicht so ganz.
Da, ich sag dir aber auch, das ist besser, also mit kleinen Kunden geht das auch besser als mit großen Kunden, mit, wenn man viel mit Marketingabteilung, glaube ich, zu tun hat.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das noch
was anderes ist. Auch das stimmt. Ne? Die neigen auch dazu, um 8 Uhr abends nochmal eine Mail zu schreiben, weil denen gerade was eingefallen ist. Stimmt.
Und kleinere Kunden sind halt nicht, also die arbeiten auch manchmal Teilzeit oder so, weißt du, die sind auch gar nicht selber zu erreichen den ganzen Tag. Ich habe eine Kundin, die könnte ich nicht mal telefonisch erreichen, so, da müsste ich einen Termin machen, weißt du? Deshalb, das ist so ein bisschen, genau.
Klingt jetzt wirklich dann aber auch entspannter, ne, dass man du das entspannter einhalten kannst.
Deshalb, ich finde, das ist nicht etwas, was man sich unbedingt aussuchen kann, dafür braucht man schon spezielle Art von Kunden, wirklich. Ich denke, ganz viel ist das auch Disziplin und seine Grenze setzen, aber ganz viel ist es nun mal auch, wenn du für einen Konzern arbeitest, der nun mal, wo das so schnell alles gehen muss und auch häufiger mal um 20 Uhr nochmal was fertig werden muss, kannst du nicht immer so sagen, ach, jetzt mache ich das nicht mehr, weil es wird irgendwie von dir erwartet, glaube ich. Ne?
Das ist die Sache, oder? Ja, das ich würde sagen, vor 2020 ja. aus Gründen.
Ja.
Danach haben wir aber tatsächlich auch hier innerhalb der Agentur genau die Entscheidung gefasst, dass Kunden, die sowas erwarten, kein Fit mehr für uns sind.
Ach, cool. Cool.
So, dass das eigentlich nicht funktioniert. So, kann ich mal die Nummer von der haben? Nee, kannst du nicht haben.
Ah, ja.
Aber ich muss die erraten. Nee, musst du nicht. So, ne, das, ich glaube, da waren wir über ein halbes Jahr lang sehr strikt.
Ja.
Was zu einer anderen Kundenstruktur geführt hat.
Cool.
Ganz häufig. Okay. So. Ja. Aber jetzt auch ohne böses Blut oder so, ne? Das, Leute sind anders und Firmen sind anders und Firmenkulturen sind anders und manche Sachen sind kein Match. So, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, wir haben nur noch genau da sehr nette Leute, aber trotzdem ist das halt so gerade jetzt, was du auch gerade gesagt hast, so manche Sachen fallen einem einfach ein.
Ja.
Und dann schiebt man die weg im Sinne von, dann habe ich das schon mal los.
Ja.
Es gibt jetzt glücklicherweise in mehreren Mailprogrammen und auch in Slack und sonst was die Send-It-Later-Funktion.
Das ist so. Stimmt.
Dann terminiere ich sowas halt auch vor für 9 Uhr. Wenn mir irgendwann was einfällt. Ich habe weniger das Problem mit den Mails abends, sondern ich kann abends besser denken. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Interessant, ja, okay.
Jetzt nicht so Nachteule, Frühaufsteher-Zeug, sondern ich genieße es, wenn es ruhig ist.
Okay.
Ansonsten mag ich es, wenn es laut und lärmig um mich herum ist.
Okay, komisch.
Umso ruhiger werde ich, so ungefähr.
Ja.
Aber wenn ich an Konzepten sitze oder dein Intro schreibe oder so, ne, oder Podcast-Konzept mache oder Sachen überlege, dann mache ich das tatsächlich auch eher abends. So, das liegt meinem Rhythmus näher.
Ach, spannend, okay.
Das muss auch nicht lange sein, das muss auch nur eine Stunde sein oder eine halbe Stunde oder so, solange es halt braucht. Und wie immer wird aus einer halben Stunde mal schnell eine Stunde und aus einer Stunde schnell anderthalb Stunden.
Ja, das ist das halt, ne?
Okay. Das kollidiert manchmal so ein bisschen mit dem Freizeitverhalten. Ja, stimmt. Aber das kann man ich glaube, ich bin in den letzten Jahren entspannter damit geworden, Dinge dann einfach nicht mehr zu machen. Ähnlich wie du das sagst. Wenn ich in die Küche gehe, gehe ich in die Küche. Dann mache ich mir was zu essen.
Fertig.
Das war's. Dann gucke ich mir nichts Berufliches auf dem iPad an, sondern irgendeine Serie oder höre einen Podcast oder, ne, aber dann noch keinen beruflichen Podcast.
Das stimmt. Und ich finde, das ist manchmal das, wo man sagt, ich mache das zum Beispiel, wenn ich auf dem Spaziergang bin mit meinem Hund, dass ich manchmal berufliche Podcasts noch höre und so. Es ist ja auch ein Interesse, es ist ja ein Rieseninteresse, der eigene Beruf, deshalb.
Genau.
Aber manchmal ist jetzt, ist das auch mein privater Spaziergang eigentlich, wo ich Pause habe und dann kommen wieder Ideen und ich merke einfach, dass ich das steuern muss, ja, ne? Und dann muss man irgendwann mal sagen, jetzt ich brauche eigentlich auch mal eine Stunde keinen Input und daran arbeite ich noch extrem. Also ich will es strikter trennen einfach, weil ich weiß, ich brauche mal inputfreie Zeit so.
Ja,
und das ist wichtig, ne?
Ja, gut, klar, diese Sickerungseffekte kennen wir ja alle, ne? Man beschäftigt sich mit einem Problem wochenlang. Dann geht man spazieren und dann kommt die Idee. Also so einfach, weil, ne, das ist ja nicht, weil man so brillant ist, sondern weil einfach jetzt man in einem anderen Gefilden ist und in einem anderen Surrounding sozusagen und auf einmal, ich glaube, wenn ich das so machen würde, dann würde es besser funktionieren. So, ne? Das, geht dir das auch so, dass das eigentlich genau dann passiert? Und wenn man, also ich habe schon das Gefühl, wenn ich beim Spazierengehen Podcasts höre oder Musik, dass sogar weniger passiert. Dass ich, obwohl ich denke, ich beschäftige mich mit beruflichen Sachen, habe ich so, wenn die Gedanken eher so raus aus dem Ding sind und eher das Gezirpe von Vögeln, so ganz kitschig jetzt eigentlich, aber, ne?
Stimmt.
Dass sich dann Ideen mehr verfestigen.
Ah, okay, ja. Doch, ich weiß, was du meinst. Ja, das, aber ja, voll. Man ist ja trotzdem noch in seiner Gedankenwelt. Man ist ja trotzdem, man kann da aber auch mal alles durchdenken. Ist ja trotzdem, manchmal arbeitet man ja so auch weiter. Man schaltet ja jetzt auch nicht immer unbedingt ab. Ich glaube, auch da passiert total viel. Aber deshalb, man hat trotzdem nicht so eine Ablenkung irgendwie, ne? So, man kann sich auch mit was beschäftigen. Stimmt.
Genau. Und ich finde, selbst Musik oder sowas lenkt mich dann manchmal ab, habe ich den Eindruck, ob das jetzt, das ist keine wissenschaftliche Theorie. Geht nur mir so. Ich mache jetzt ein Life-Coach-Business draus. Nee, Quatsch. das habe ich von vielen, so in den ganzen Gesprächen, nämlich so ein bisschen rausgehört, dass denen das auch so ein bisschen manchmal so geht. Das ist eher so, dass das Ablenkung, also gerade wenn es so beruflich ist.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Sache. Eigentlich bestimmt ja auch dein Hund so ein bisschen den Tagesrhythmus dann, oder? Wenn der sich meldet, er muss raus, dann muss er raus, oder?
Voll,
ja.
Ich bin da ganz, auch morgens, mittags, abends, immer ähnliche Uhrzeiten.
Ach echt?
Ja.
Ah. Okay, ja, das strukturiert natürlich den Tag auch nochmal schöner. Ja, dann bist du, ja. Dann ist das halt auch nicht dieses Freelancer-Ding. Man könnte arbeiten. Also ich hasse ja diesen Spruch, wenn jemand sagt, ja, ihr seid ja selbstständig, selbst und ständig. Naja, also.
Das ist halt, wie man sich das aufteilt und wie viel Geld man nun mal verdienen will, ne? Und du bist halt, du kannst ja auch weniger selbst sein oder ständig arbeiten.
Ja.
So, das ist halt was. Aber man will halt, das ist halt was. Und ich glaube, man ist halt krass verheiratet mit seinem Job. So, das ist einfach auch das. Ne? Man ist halt so drin, dass man gar nicht jetzt auch immer so viel davon los will. Ne?
Nee. Ist das bei dir denn, also ist das nur eine Anschlussfrage, ist jetzt keine, entweder kannst du dir jetzt nicht swipen, die Frage. Wenn du abends dann irgendwo hingehst, ist es dann auch eher so ein das Kreativ-Ding, also wo du sagst, so eine Ausstellungseröffnung, WeWork, Women of WeWork treffen oder ich gehe irgendwie in einen Film, Theaterstück, Konzert, was auch immer. Also was im weitesten Sinne auch kreativ ist, machst du das auch eher dann Freizeitverhalten oder sagst du, ach weißt du, ich gehe einfach irgendwo hin und will jetzt erstmal in der Freizeit mit kein Input haben. So.
Ja. Halb. Also wirklich auch Ausstellungen oder so, aber ich habe gemerkt, so das ist aktuell gerade, habe ich letztens mit einer Freundin gesprochen, dass wir beide meinen, irgendwie auch gerade anstrengend. Es ist auch sehr viel, es kostet dich sehr viel Energie, So, und ich fand jetzt gerade irgendwie zum Winter war ich jetzt nicht so. Ich habe, glaube ich, viel außerhalb Events, die nichts mit meinem Job zu tun haben, besucht, damit ich nicht immer so weiterarbeite. Also ich glaube, ich hatte persönlich gerade so ein Ding ein bisschen mit meinen Grenzen und deswegen habe ich versucht, mich auch mal abzulenken und mal Arbeit sein zu lassen. Weil das Problem ist, ich habe natürlich viele Kollegen, die Freunde sind auch, mit denen man sich trifft und mit denen man viel über die Arbeit redet. Und dann kann man auch essen gehen und alles irgendwie schön machen, aber es geht viel um die Arbeit. Und das ist schwierig, ne? Jetzt, wo du es gerade sagst, kann ich da sagen, dass ich da eine krasse Trennung eben nicht. Ich bin total verwoben in meinem Privatleben mit meiner Arbeit und ich tausche mich auch extrem gerne aus, so.
Ja, ja.
Deshalb so, nee, also bei mir geht's viel um die Arbeit. Da muss ich sagen, da, nee, also es ist viel was Kreatives auch dann irgendwie dabei. Aber ich mache nicht so krass viele Aktivitäten, also sind viele Netzwerk-Events natürlich auch dabei. Das nimmt auch total viel Zeit in Anspruch, ne? Ja.
Ich bin manchmal ganz froh, dann in so Settings zu sein, dass witzigerweise, deswegen komme ich auf die Frage, hatten wir letzte Woche natürlich auch darüber diskutiert, über Weihnachten. Natürlich interessiert es einem Ausstellungen, sowas.
Ja.
Na, ist, keine Ahnung, was, Kunstdirektor oder was, oder Museum. Und, ne? So, das ist halt die Bubble, in der man auch so ein bisschen ist, diese urbane Bubble.
Ja,
so,
ja, genau, ne? Stimmt.
Und diese Kreativbubble, aber trotzdem genieße ich es sehr oft, in Settings zu sein, wo niemand weiß, was ich mache.
Ja, ja, ja.
Und dann irgendwie so, was machst du eigentlich? Ach, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber reden.
Stimmt. Besser nicht, ja genau. Also, nicht mal einen geheimen Job hat, so, sondern einfach nur, damit man nicht schon wieder eine Vorstellungsrunde hier irgendwie machen muss.
Genau, genau. Pitch mir doch mal deinen Job und warum du das machst. Also ungefähr unser Gespräch heute.
Genau. Das hat man dann immer schon. Nee, stimmt. Und ich meine, ich genieße total sowas. Und das letzte Mal, als ich im Urlaub bin, habe ich einen Kochkurs gemacht. Hier in Spanien habe ich in Barcelona einen Paella-Kochkurs gemacht. Und da hat sich auch keiner vorgestellt. Es gab keine Vorstellungsrunde. Du hast die ganze Zeit deinen Sekt getrunken. Genau. Und du hast irgendwie deine Pfanne bestückt, irgendwie deine Garnelen gebraten so und warst total beschäftigt, irgendwie dein Zeug zu machen. Und das, finde ich, ist eine richtig coole Aktivität. So. Du warst kopfmäßig komplett woanders.
Das, genau. Ne? Deswegen, mir war das gar nicht so bewusst, dass ich das vielleicht sogar absichtlich herbeiführe, so Situationen.
Stimmt, ne?
Aber trotzdem interessiert einen natürlich die Ausstellungseröffnung. Aber du hast auch, glaube ich, recht, dass das hat vielleicht auch was jetzt mit der Jahreszeit zu tun, aber irgendwie, oder mit der Stadt, ich weiß es nicht, Hamburg ist ein bisschen more vibrant, wie man so schön sagt. Nichts gegen Aachen, aber wir haben natürlich Maastricht, Lüttich und sowas halt vor der Haustür mit großen kreativen Szenen und so, wo auch große Designkonferenzen stattfinden und so. Und Designschulen und Architekturschulen, was denn? Da ist natürlich ständig irgendwas. Also die Verlockung, einfach mal 45 Kilometer zu fahren oder 30 Kilometer und dann zu sagen, oh, da gehe ich halt hin, interessiert mich, oder ein Konzert oder sowas. Und dann ist manchmal eher bewusst auch zu sagen, ach, weißt du, heute nicht mehr, bitte nicht. So geht es mir manchmal halt. Ne?
Und dann, total.
Sonst letzte Woche nämlich aufgefallen bei dem Gespräch, dass das einigen Leuten so geht. So, dass man sagt, ich mag meinen Job, aber ist jetzt auch mal schön, irgendwo anders zu sein.
Ja, irgendwann ist auch mal Schluss.
Ja, du hast ja eben, glaube ich, gesagt, dass man mit seinem Job so ein bisschen verheiratet ist. So.
Ja, genau.
Würdest du das unterschreiben, dass man dieser alte Spruch, wenn man das liebt, wenn man das macht, was man liebt, oder arbeitet, was man liebt, dann hat man keinen Tag gearbeitet.
Oh, das ist
so geht ja ungefähr so ein bisschen.
Ne? Ja, und ich würde nämlich das nicht mehr unterschreiben wollen. Ich möchte das auch gar keinem, weil ich denke, ich weiß nicht, wie du das denkst, aber ich denke wirklich, als Designer habe ich das ja gemacht. Ich habe ja ich konnte ja nichts anderes irgendwie, Kunst, ich hatte ja Abi Kunst irgendwie und Deutsch, sowas um zu machen, keine Ahnung. Dann habe ich irgendwas Kreatives gemacht und für viele meiner Freunde bin ich halt auch noch die Kreative, so ich, keine Ahnung, manchmal denke ich auch, ich mache auch nur einen Schreibtischjob so. Aber ich habe ja im Grunde, verdiene ich mit etwas Geld, was so, also ohne, nicht an diesem künstlerischen Dasein jetzt irgendwie ist, aber ich mache, was ich liebe und trotzdem arbeite ich den ganzen Tag. Also es ist trotzdem auch anstrengend und ich finde, es ist trotzdem Arbeit. Also alles, was an Geld, finde ich, verknüpft ist und irgendwie so ein Handel ist, muss man ist nicht nur Leidenschaft irgendwie.
Ja, es ist tatsächlich auch immer Zeit gegen Geld, ne? Ja. Das ist halt immer so. Kapitalismus ist Kapitalismus.
Klar, kann nichts sagen.
Ist halt so. Es wäre schön, wenn es Ergebnis gegen Geld wäre, was ja neuerdings irgendwie auch immer so das Thema ist.
Stimmt.
Trotzdem wollen Kunden Stundenkostenvoranschläge haben. Also und sage, ist halt so. Ne? Findest du, das hat sich bei dir, also das hat sich ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass sich das bei dir geändert hat, über die Selbstständigkeit? Oder hast du das halt vorher schon in der Agentur gedacht und dann deswegen auch so ein bisschen, du hast das, glaube ich, nebenher gemacht, ne? Den UX-UI-Studiengang?
Genau, das habe ich neben der Festanstellung auch angefangen gehabt.
Okay. War das auch so ein Motivator für dich, zu sagen, ey, weißt du was, das kann ich mir nicht vorstellen, ständig in und für Agenturen das zu machen, in dem Rat sozusagen?
Ja, das hatte auch nochmal unterschiedliche Gründe. Also das Studium damals war echt von Print auf UI, da ging das so ein bisschen los, dass auch Job, also da hatte ich mich ja teilweise auch mal beworben und da war ich selber in so einer Phase, wo ich immer dachte, was ist denn jetzt der nächste Schritt? So, ich hatte ja dann schon in diversen Agenturen irgendwie gearbeitet und wenn man eben in der Stadt ist, dann kennt man eben schon diverse Agenturen und wenn ich dann wechsle, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, ich habe mal einen Job gewechselt und hatte denselben Job, den damals ich in der Agentur angefangen habe. Ich habe die Agentur gewechselt und dann kamen die mit dem selben Briefing, wir wollen jetzt immer frischen Input, auf mich zu und das hat sich so wiederholt und ich dachte, ich sitze hier immer noch. Die wissen das gar nicht, dass dieselbe Person diesen Job eben immer noch mit frischem Input, dieser frische Wind, von dem immer alle reden. Und ich dachte, ich kann den auch schon nicht mehr liefern, diesen frischen Input. So, wo soll ich das mir jetzt so wieder? Das ist
eine alte Wind,
es weht hier derselbe Wind schon wieder so. Deswegen, da dachte ich, ich werde hier irre irgendwie. Und das war, UI war so Ausblick nochmal in eine andere Welt. Ich war immer schon so ein bisschen, mich interessieren ja total Technologieunternehmen und deswegen wollte ich da so ein bisschen hin. Und die Frage war anfangs aber eigentlich, was war nochmal die Frage?
Ob das ein Motivator für dich gewesen ist, zu sagen, ich muss jetzt auch mal raus, genau dieses Ding und auch mal was anderes machen. Also in einem anderen Skill sozusagen, der zwar in demselben Bereich grob angesiedelt ist, aber was eigentlich was völlig anderes ist. Weil gerade Packaging Design und UX-UI-Design kann ja eigentlich weiter nicht fast auseinanderliegen. So.
Stimmt.
Und was wir tun.
Ja, und ich hatte, ich glaube, ich hatte Skills auch immer und ich habe auch immer, also wenn ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln, mir wird langweilig. Nicht, dass ich nicht genug Arbeit zu tun habe, aber es war immer sehr viel zu tun. So, also ich hatte nie Langeweile jetzt, weil wenig Arbeit auf der Arbeit war, sondern eher, du hast immer dieselben Art von Designs gemacht. Du hast dir eine bestimmte Art. Also ich habe damals Waschmittel viel gemacht, zum Beispiel Waschmittel, WC-Steine, Fleckenentferner, diese ganze Geschichte. Du musstest so eine bestimmte Designsprache immer wieder replizieren, nochmal ein bisschen anders, mal gut, verschiedene Blumendüfte, das ist immer, und dann gab es Micellen, Water, irgendwie, du hast mal ein paar Bubbles, ein bisschen Glitzer und so, ne? Das war so eine bestimmte Sprache und das ging irgendwie nicht weiter. Und da habe ich habe was Neues gebraucht. Also entweder, ich war früher halt im Lebensmittel, also davor war ich in der Lebensmittelbranche, da wollten die, dass ich mich auf Food spezialisiere, das wollte ich auch irgendwie alles nicht. Dann war ich da angeblich im Beauty, habe aber eher halt Waschmittel gemacht, also ne, ich habe so halb, ich wollte damals eigentlich Kosmetik machen, weil ich dachte, das ist das große Tolle. Weil ich da war, habe dann auch wieder gemerkt, dass ich da raus irgendwie will. Und mit diesem Studium war es eher immer so das Öffnen von einem neuen Sektor. Also dann habe ich vielleicht Chancen, mal in so einen Technologiebereich reinzukommen, was später ja auch möglich war, weil ich ja dann als Freelancer auch bei Moja war. Und so habe ich mir halt einfach immer mehr Tür öffnen können, dass ich da mal reinschauen kann. Und ich finde mich ganz stark eigentlich, das ist ja das Coole mit dem Design. Du machst es zwar, aber du musst dich ja noch nicht entscheiden, in welche Richtung. Du kannst ja einfach überall arbeiten, wo du willst. So, wenn du Bock hast auf Finanzen, kannst du auch bei der Bank arbeiten, als Kreativer so, ne? Oder für Banken, ne? Die stellen ja auch kreativ ein, so, das glaubt man ja gar nicht, ne? So, und das hätte man sich, also ich glaube, als ich das studiert habe, hätte ich das ja gar nicht gedacht. Ich dachte so, oh Gott, ich muss jetzt so einen kreativen Job machen, werde vielleicht auch nie viel Geld verdienen, weil ich bin ja nur ein Kreativer. Ich habe halt nicht Jura, also ich fange kein Jurastudium an, wie es vielleicht meine Kollegen getan haben so. Und so ein bisschen war das ja.
Ja, ja. Aber interessant, dass du sagst. Ne? Das ist ja wirklich so, dass man, das ist so vielfältig, was man vielleicht von außen betrachtet und auch wenn man nur mal irgendwo ein Praktikum oder Vorpraktikum gemacht hat, dann ist man ja in einer Agentur, die vielleicht spezialisiert ist auf Packaging Design für Kosmetikmarken. Ja. Und machen vielleicht noch was anderes. So eine andere Richtung. Und dann denkt man, boah, das ist die ganze Welt. die ich jetzt vielleicht, also, ne, so, dann mache ich das halt.
Ja.
Ist aber auch schon, finde ich, eine krasse Entscheidung, dann auch wirklich zu sagen, hey, ich möchte mehr in die Technologie-Ecke, also bringe ich mir etwas im Designsektor etwas Technologischeres bei. Ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, dass das ja bei dir so der Ansatz war. Ich bringe mir was Technisches bei.
Ja.
Wo kann ich eher für Technikunternehmen arbeiten?
Ja.
Also auch das ist ja eigentlich eher bewusst raus aus diesem Beauty, Fast Moving, Consumer Goods, wie auch immer das alles heißt, hin zu eher technischen Sachen, die völlig anders funktionieren, ja auch,
halt, ja.
Ne, die andere Bedürfnisse haben.
Total. Die ich persönlich auch spannend finde. Und hin zu im Fast FMCG. Ich kann es gar nicht lange aussprechen. Person,
ja. Genau, ich war FMCG.
Da, du hast eine bestimmte Reihenfolge an Personen. Also du kennst ja dann meistens die Branchen aus dem Marketing und so, die ja einen bestimmten Background-Wissen haben. Und sobald du ja an Technologie kommst, kommst du ja noch. Genau, und du kennst wahrscheinlich Druckereien und Produzenten viel und Abnehmer so. Und in der Technologiebranche hast du es ja anders. Da arbeitest du wahrscheinlich mit App-Entwicklern, also mit Developern halt viel zusammen. Und da hast du nochmal andere Sektoren, die angrenzen. Und wenn du dann natürlich dich durch so ein Studium oder durch Weiterbildung einfach nochmal in andere Felder bewegst, kannst du diese Kommunikationskette halt einfach nochmal besser verstehen, finde ich. Und als Designer hängst du ja immer zwischen den Seilen so. Du musst irgendwie mitreden können. Und ich finde, das ist eigentlich immer eine gute Sache, die man eigentlich immer machen kann. Weil so kann dir keiner vorwerfen, du machst ja nur Ästhetik oder so. Du befasst dich mit der kompletten Kette darum so. Also wenn du weißt, wie die technische Umsetzung später sein wird. Also es kann in der Diskussion kann ich immer mitreden. Egal, welche Abteilung jetzt vielleicht da ist. Und das ist wichtig, denke ich, ja.
Ja, habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht, dass dieses... Ich habe es auch bei Web-Technologien irgendwie, weil ich, keine Ahnung, ich habe so einen Computerfimmel. Frag mich nicht, warum. Und weil man sich ganz, ich habe auch ganz früh gesagt, hey, Webseiten, was, wie geht das? Was ist das? So, dass wir 98, glaube ich, für unser Plattenlabel, was wir damals hatten, glaube ich, hatten wir die erste Webseite online. Die konntest du nur über Umwege, weil man ungefähr sich eine Minute Internet leisten konnte. Und da geführt, konnte man sie mal sich mal angucken und hochladen. Heftig, ja. Und das war rein HTML mit ein paar Bildern und GIFs oder so. Oder
krass,
GIFs, ne? Wie ja der Gründer sagt, der Erfinder soll, das heißt GIF. Habe ich letzte Woche gelernt. Sage ich jetzt auch mal so. GIF. Also ein bisschen so, was man heute hat, ne? Wie muss man für Google das schmackhaft machen? Damals war es eine technische Notwendigkeit, damit die Webseite überhaupt irgendjemand ankam. Und da habe ich das auch ganz früh gesagt und habe natürlich darauf ein paar Skills, die ich mit, nicht Skills, aber Wissen, die ich mit einbringen kann in Meetings, die ja eigentlich nicht hingehören, die eigentlich auf der Tech-Seite sind.
Mhm.
Und ich hatte das schon mal, dass ein Kunde dann irgendwann sehr stark mich damit eingebunden hat, als in so einer Beratungsleistung. Und ich so, das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich habe meine Privatsache, das ist nicht so. Erstens, ich traue mich nicht dafür, Geld zu fragen, weil ich das eigentlich ja nicht wissen dürfte. Und nur weil ich weiß, bitte nagel mich nicht drauf fest. So
genau, in so einer Situation, glaube ich, befindet man sich teilweise. Aber ich glaube auch, dass man ist es halt gewöhnt, dass man halt lange etwas gelernt hat, um eine Aussage machen zu dürfen. Mhm. Und das hat sich ja jetzt vielleicht geändert, weil es Technologien gibt, die jetzt so kurz am Markt sind, dass da eh ja keine, diese Experten, das fehlt ja einfach. Und dadurch vermischt sich das eh, aber ne, wie du sagst, so, es gibt ja einfach, wir kennen das noch, so Berufe, für die man so lange arbeiten musste, dass man überhaupt da eine Meinung zu haben dürfte, und jetzt verwischt sich das alles irgendwie, ne? Aber ich finde, sowas gehört dazu, ja.
Ich finde das ja auch cool. Also, das will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schlecht ist, wenn es sich immer weiter beschleunigt.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen eigentlich eine Frage, die natürlich über allem schwebt. So dieses ganze KI-Gedöns, das ist ja nun mal einfach jetzt das Ding. Hast du das so in deinem Arbeitsablauf auch oder in bestimmten Workflows integriert? Oder sagst du halt einfach, weißt du was, also jetzt egal ob gestalterisch oder ablauftechnisch oder schreib mir mal ein Skript dafür, mach mir mal das, mach mir mal eine Vorakquise oder so oder Vorrecherche. Benutzt du das dafür im täglichen oder sagst du einfach, ach weißt du was, punktuell ja, aber nicht im kompletten Workflow irgendwo integriert?
Mittlerweile fängt das jetzt bei mir an. Also ganz lange war ich ein bisschen in Hektik, also auch bei mir standen die Schweißperlen auf der Stirn. Also ich dachte, verdammt, alle machen irgendwie Midjourney und ich mach's nicht, shit. Aber ich hab's auch nicht gecheckt. Also Midjourney checke ich jetzt immer noch nicht so richtig. Leider hänge ich ja, da ein bisschen hinter.
Discord-Ding ist auch wirklich sehr kompliziert. Also nicht kompliziert, aber es ist auch wirklich nervig.
Ja, man muss sich da reinarbeiten. Und ich sage so, es ist leider noch nicht meine Zeit. Ich werde bei Gelegenheit dann mal eintauchen. In anderen Sachen aber, die für mich ein bisschen natürlicher sind, benutze ich das aber. Und das ist Photoshop Retusche 1A. Also ich glaube, dieses ganze Please make more of the background. Und dann mit meinem komischen Englisch auch, ne? More background, please. Packe ich da rein und irgendwie, weißt du, mach da einfach noch mehr. Wenn man sich vorstellt, was ich für Fotocomposings machen musste früher, für meine WC-Steine, die ich da gemacht habe, etc. Da habe ich ja Hasen gebaut, die irgendwelche Skipisten drunter fahren und irgendwie Blumen in der Hand durch die Gegend werfen. So Geschichten, ne? So Limited Editions eben. Da sind ja so verrückte Szenen. Und das hat ja mehrere Tage gedauert. Da konnte ich ja manchmal, gab es ein Kundenfeedback. Wir wollen, dass der Hase aber mehr lächelt oder so. Dann musste ich ja von einem anderen Shutterstock-Bild dieses Lächeln ausschneiden und dem das da draufsetzen oder es irgendwie verformen oder irgendwas Crazyes machen. Das ist ja jetzt nicht mehr, es ist nicht mehr notwendig. Zum einen musste der andere, dann musste ja die das Shutterstock-Bild ja auch, also die musste ja manchmal 20 Shutterstock-Bilder kaufen.
Um das eine richtige zu haben, ja.
Genau, weil wir da irgendwie so einen Frankenstein gebastelt haben. Und jetzt, genau, kann ich das da einfach eingeben. Und das ist ziemlich schnell, das ist auch für, das ist so super KI-anfängerfreundlich, also auch mit schlechtem Englisch, oder der kann ja auch eigentlich Deutsch, ich weiß nicht, warum ich der KI immer Englisch gebe, keine Ahnung.
Ich mache auch immer Englisch. Ich habe keine Ahnung, warum.
Man denkt irgendwie, die sprechen
Englisch. Jetzt wurde es erwähnt. Keine Ahnung, warum.
Warum macht man das eigentlich? Ja, das ist auf jeden Fall was ich benutze. Und ChatGPT für alles Mögliche. Und gerade in der Bildbearbeitung war letztens nämlich auch ein Thema. Ich musste ein Bild raussuchen. Das wurde für eine Präsentation unbedingt gewollt. Das war aber schlecht fotografiert, leider. Es war auch ein Shutterstock-Bild. Und ich habe nichts dergleichen gefunden. Und man denkt ja gar nicht als Kreativer, wie groß der Anteil ist manchmal an Zeit, die man benötigt, um Shutterstock-Material zu suchen. Das ist ja auch schlecht abzurechnen über Kunden. Ich weiß ja auch nicht, was man da erzählen soll, aber das ist ja schwierig, also so gutes Bildmaterial mal zu finden. Ne? Und wenn man da mal einen ganzen Tag sucht, das ist möglich, so für das gute Motiv. Und das war eins dieser Motive. Und weil das schlecht fotografiert ist, konnte ich das bei ChatGPT hochladen, ihm eine Anleitung geben, er soll das bitte schärfer machen. Und ich konnte es über ihn direkt wieder runterladen. Wusste ich auch gar nicht, dass das neu ist oder so.
Das ist neu, ja. Ich habe dafür tatsächlich mal ein paar spezialisierte Dienste benutzt, genau für sowas Ähnliches.
Ah, ja.
Das halt auch so ein bisschen, das war im Fokus an der falschen Stelle ein bisschen, also das war da nicht richtig im Fokus. Mhm. Das Surrounding stimmte irgendwie nicht und das war sogar tatsächlich irgendwas, was der Kunde geliefert hatte. Und das haben wir nämlich auch damit erstmal nicht, das war ein anderes Tool, Ideogram oder irgendwas anderes, damit gemacht und dann in Photoshop weiter retuschiert. Deswegen auch meine Frage nach dem Workflow, ne, ob man Videos integriert hast, weil jeder geht da gerade ja anders mit um. Ne? So, klar, Photoshop, stimme ich dir hundertprozentig zu. Diese Frankenstein-Monster, die da irgendwie gebaut werden, die sowieso aus 60 Einzelteilen zusammengetackert sind.
Ja.
Und jemand muss einen Tag lang irgendwas absuchen. Ich meine, glücklicherweise gibt es heute das Internet. Früher hat man das ja mit gedruckten Katalogen gemacht, aller dem Fotokatalog und einer DVD. So, das war ja noch.
Ja, das ist nochmal ganz anders.
Das war noch schlimmer. Also nicht noch schlimmer, aber das war ja begrenzter. Also manchmal weiß ich gar nicht, ob diese Option, die man dann auf einmal hatte, so gut war. Damals musste man, also war das damals TM, so Opa erzählt vom Krieg, aber da hat man halt diese zwei Lächelbilder gehabt und mit denen musste man irgendwas machen. So, mehr ging nicht. So.
Ja,
Ne? Und jetzt kann man halt wenigstens, die Optionen sind auch nicht besser. Und dann hat man noch diese ganzen CC0, Pexels und was weiß ich. Es gibt ja so Millionen Datenbanken gefühlt gerade. Ich finde es dann auch besser, das Bild in Photoshop zu nehmen. Und auch sowas wie diese ganze Stempelei, dass das weggefallen ist oder so.
Stimmt.
Gerade für diese Routineaufgaben. Sortier mir das mal vor. Hier ist meine Aufgabenliste. Schau doch mal. Und hier ist mein Kalender. Ich kenne Leute, die benutzen das genau dafür. Das ist meine To-Do-Liste. Das ist meine Aufgabenliste. Also mein Kalender. Mal und strukturiere mir das, dass ich auf jeden Fall hinkomme und noch eine halbe Stunde Pause habe.
Ja,
und solche Dinge, warum nicht? Ob ich jetzt eine App benutze oder also von der ich nicht weiß, was dahinter steckt. So,
ja, ne? Ja, total. Und das mache ich halt viel. Ich überall da, wo, glaube ich, meine Skills nicht so gut sind und ich habe eher Schwierigkeiten bei der Textformulierung, Rechtschreibung, bla, sowas kann ich gar nicht so gut. Und generell Texte strukturieren und dieses Überblick, sich schnell einen Überblick zu verschaffen. So, da kann mir halt die KI total viele Aufgaben abnehmen. Zum Beispiel, was mir immer schwer fällt im Alltag, ist zum Beispiel auf die richtigen Aufgaben zu fokussieren, etc. Okay. Und ich habe schon ganz häufig mit ChatGPT Ziele formuliert, die angepasst, so dass es für mich irgendwie ein bisschen, mach es mal so, dass es für mich ein bisschen mehr Euphorie ausdrückt und so. Der kann dir ja einfach unglaublich viele dieser ganzen Methodiken da durchgehen, so wie du halt eben Bock hast, und dann deine Aufgaben priorisieren und dir auch mal so einen 6-Monats-Plan irgendwie geben. Und ich finde, da ist halt für jeden, wo kann dir das helfen, wo du jetzt mehr effektiver wirst. Ich würde es jetzt eher noch nicht in der Logo-Entwicklung einsetzen. Da wüsste ich jetzt immer noch nicht genau, wie man es genau machen sollte, weil ich glaube, da ist es eben einfach noch zu schwer. Aber ich glaube, genau diese anderen kleinen Sachen, da gibt es so viel schon, was eben KI für einen übernehmen kann, wo man selber halt vielleicht so ein paar Schwächen auch hat. Dann ist doch super, denke ich immer.
Eben, das finde ich, und vor allem, da sprichst du was Richtiges, finde ich, an. Er kennt die ganzen Modelle ja. Also das ist ja das Wissen des Internets, er kennt die Pareto-Methode, Kanban, was auch immer.
Smart, irgendwas so.
Ja, genau. So, ne? Ich würde jetzt auch nicht hingehen, darüber hatten wir mal vor 2-3 Wochen diskutiert, ob man wirklich so einen Bot schaffen könnte, wo du die Anforderungen des Kunden reinwirfst und er. Und jetzt, wo sie aufs Internet ja auch noch, also auf jetzt Internet alle zugreifen können, dann gleichzeitig auch noch die verschiedenen Kanäle des Kunden nimmt, analysiert, anhand bestimmter Modelle.
Okay.
Und es wäre schlimm, wenn das funktionieren würde, weil dann fällt ein Großteil der Findung für einen Kunden ja einfach auch weg. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil vieles hat weniger mit Modellen zu tun an der Stelle, sondern auch mit Intuition, wie man die Ergebnisse der verschiedenen Modelle verknüpft. Also nicht Intuition ist ja auch Erfahrung, wenn ich ehrlich bin.
Glaubst du, Intuition ist gleich Erfahrung?
Ich glaube, es ist ein unheiliger Mischmasch oder ein heiliger Mischmasch aus Talent, wie auch immer Talent definiert wird. Also Spezialkenntnisse, die man einfach mitbekommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und Erfahrung.
Weil witzigerweise, ich war auf einem Vortrag dazu und da hat gesagt, Intuition ist die eine menschliche Fähigkeit, die immer noch nicht wissenschaftlich richtig erforscht und definiert ist. Also es gibt keinen auf dieser Welt, der wirklich weiß, welche Stimme das eigentlich so in uns ist, die manchmal sagt, wir machen jetzt das. So, das finde ich krass, finde ich super spannend. Und das ist nämlich der Grund, was uns immer von KI unterscheiden wird, nämlich Intuition. Und dass wir uns darauf ein bisschen verlassen können. So. Und deshalb glaube ich gerade im Designbereich, wir machen nämlich viel, auch wie viele Strategen immer sagen wollen, nein, das basiert alles auf Strategie und das ist alles tick. Viel ist eben der Mensch und das werden wir nicht so schnell oder nicht, was heißt nicht so schnell, aber da wird es immer noch uns brauchen, um das, da werden wir immer einen großen Teil auch machen müssen, so, weißt du, dass wir das nicht alles komplett abgeben können, diesen Designbereich.
Ich glaube auch, dass das so sein wird. Ich hoffe, dass es so
sein wird.
Ich habe zu viele dystopische Science-Fiction-Romane gelesen, um nicht auf der Hut zu sein.
Die sind vorbereitet.
Vielleicht ein bisschen. Aber klar, du hast völlig recht. Intuition ist ja nicht erklärbar. Ne? ich glaube, dass Intuition einfach so ein evolutionäres Ding ist, was sich in uns herausgebildet hat. Was, ich meine, wir müssen mathematisch, und auch eine Katze oder ein Hund muss sich mathematisch lösen, um auf allen vier Pfoten aufzukommen, und wir müssen nicht eine Gleichung lösen, um den Ball zu fangen. So, ja, ne? Um die richtige Armbewegung vorher zu machen. Das muss eine KI noch. So, ne? Das geht halt nur schneller. Also, aber trotzdem geht's bei uns noch schneller. So, ne? Deswegen, ich glaube, Intuition vermute, sagen wir so, ich glaube, vermute. Ich vermute, dass Intuition tatsächlich eher so eine Erfahrung ist. Ich strecke jetzt mir die Segel und sage, ich habe keine Ahnung. Meine Vermutung ist, es ist auch, bei mir ist Intuition viel mit Vorwissen verknüpft. Weil ich Dinge weiß, die ich weiß und Erfahrungen mitbringe, die führen mich aber intuitiv, ohne dass ich bewusst darüber nachdenke, zu einem Ergebnis, was ich jemandem raten kann, was wiederum dann zu einem erfolgreichen Modell führt.
Krasse Definition.
Glaube ich.
Verstehe.
Ist jetzt sehr weit ausmanövert, aber ich glaube, also würdest du das sagen, dass Inspiration wirklich so, also Inspiration.
Intuition,
und,
meinst du?
Inspiration und Intuition ist ja so ein bisschen genau dieses Feld, wo alle bei KI sagen, das wird es niemals hinbekommen.
Ja.
Die können nicht, also kreativ können sie natürlich sein, klar, aber inspirativ und intuitiv wird nicht funktionieren. Wie glaube ich, was wir eben hatten, man geht spazieren und nimmt irgendwas auf und auf einmal verdichtet sich was zu einer Idee, was über Wochen in einem oder Tage geschmort hat, wie ein guter Schmorbraten oder so. Würdest du das auch glauben, würdest du auch sagen, dass eine KI das nicht könnte?
Ja.
Ja.
Ich meine, obwohl ich glaube, so was die alle, wenn die irgendwie, keine Ahnung, so krass sind, dass die das menschliche Hirn dann doch irgendwie zu 100% replizieren könnten. Aber letztendlich, wenn ich jetzt nur an meinen, also an unseren, an unsere Branche rede, für wen wir es so machen, obwohl, naja, man kann schon Menschen ja auch jetzt schon so durch Werbung sowas steuern und so, ne? Es ist jetzt auch nicht immer so eine krassen Ideen. Es gibt einfach, glaube ich, ich glaube schon, dass viel wegfallen wird, weil einfach so viele krasse Ideen da jetzt draußen, die kann man echt, also ich glaube, viele Vollzeit, also wir Vollzeitdesigner, wir machen ja auch viel, was eben einfach nicht mehr diese krassen Ursprungsideen haben. Vielleicht muss man sich davon auch mal ein bisschen lösen. Also es gibt ganz viel, wo man sagt, das habe ich ja jetzt schon, wie ich mit meinen Limited Edition, das mache ich jedes Jahr neu. Da habe ich meinen Kopf nicht angestellt, um diese Idee zu bekommen. Da habe ich bei Shutterstock gesucht und dieses, da ist halt schon eine ganze Masse an Arbeit, die ich da nicht mehr machen werde. So.
Ja.
Dass da schon was wegbricht, so wird es auch nicht sein. Und das hat mich aber auch immer schon an meinem Beruf gestört, weil ich eben als Designer eben nicht immer jedes Jahr dasselbe machen will und eben da mal einen Apfel austauschen will oder so. Das war ja schon immer so ein bisschen, ich mag es halt, neue Konzepte für etwas zu entwickeln. Da ist es auch egal für etwas. Also da liegt generell mein Skill drin. Und da ist es egal, was am Ende bei rauskommt, welches Medium oder so. Also es geht mir nicht so darum, aber schon neue Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, dass das halt noch lange für eine KI ziemlich schwierig ist. Es wird eher fürs Replizieren gut sein, für etwas, was schon bestehend in irgendeiner Form ist.
Ja.
Aber dass es immer irgendwie weitergedacht werden muss, um das so zu treiben. Also ich weiß nicht, ob ich das gerade gut formuliere, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach sowas komplett Neues aus so einer KI jetzt erstmal entspringen kann.
Nee.
Das kann ich mir nicht, also, ja.
Wir hatten es bei einem der letzten Podcast-Talks. Ja, ich glaube das nämlich auch, dass das partiell wegfällt, dass so ähnlich wie der Umbruch, was wir eben hatten, vom Buchdruck und typografisch sehr zum Desktop-Publishing und dann zu Webseiten. So, ne? Also das sind halt eher so Umbrüche technischer Natur, die sagten Jobs wegfallen oder nicht wegfallen, aber die schrumpfen halt zu so einem, ja, das brauchen wir mal, aber nicht mehr ständig. So.
Absolut.
Ich bin ja noch tatsächlich, der Workflow, da hatten wir schon digitale Hilfsmittel, war ja trotzdem noch in den 90ern und 00er Jahren so man ist mit dem Foto zu jemandem gefahren, der hat es gescannt, der hat einem dann eine Diskette, CD oder was auch immer mitgegeben, die hat man angelesen. Das hat man dann wiederum ins Layout eingebaut. Das hat man auf eine CD gebrannt. Bernoulli Drive, whatever, Wechselfestplatte, ist zum Belichter gefahren, hat die Filme machen lassen, hat sich die Filme eingeguckt, ist mit dem Film zum Drucker gefahren. So, ne?
Oh, also,
das hat sich alles mit, oh, PDF X3, schau mal. So, ne? Und die Druckerei sitzt irgendwo in Tschechien oder so, nicht mehr um die Ecke oder so, ne? Und das Ganze hat sich ja einfach auch, das hat keine 10 Jahre gedauert, dann war das weg. Ja. Der Workflow, ne? Und dafür haben sich andere rausgebildet. So, ich glaube, dass das mit allem gehen wird. Du hast es ja schon beim Compositing angesprochen. Ich glaube zum Beispiel sowas wie Food-Fotografie und so diese ganzen Kochdinger. Mach mir mal einen Hummus auf einem schwarzen Teller mit einem blauen Handtuch daneben und einer Kerze und dem und dem. Brauche ich jetzt keinen Fotografen mehr für, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das, ob das jetzt genau das Gericht ist, um zu illustrieren für eine Kochzeitschrift.
Ja.
Nee, natürlich nicht. Also das muss dann jetzt auch keiner mehr nachkochen. Ne? Das, und ich glaube, das verschwindet jetzt schon und ist in 2 Jahren gänzlich weg, fürchte ich.
So, und da denke ich halt aber nur so lange, das ist nur so lange fein, solange es alle Stücke schon gegeben hat. Ne? Also sag ich mal, weil der Humus gibt es Rezept halt ja auch schon total lange. So
eben.
Wird jetzt auch in dem neuen Kochbuch eine andere Hummus sein? Wahrscheinlich nicht so. Und wird immer irgendwie mit einer Scheibe Zitrone serviert, so wie wir es halt kennen. So.
Genau.
Ja, ne? Und keine Ahnung, hast aber eine krasses andere Idee für ein Kochbuch und du brauchst ein bestimmtes Möbelstück irgendwie. Und das, da holst du dann doch nochmal einen Designer rein, der dieses Möbelstück erstmal machen muss. Und ich glaube, da trennt sich das dann einfach nochmal so ein bisschen wahrscheinlich. Ne?
Ja. Genau. Das würde ich nämlich auch so unterschreiben. Das ist nämlich. Es sind viele Sachen, die haben schon an den bestehenden gelernt, die sehen auch nicht anders aus. Auch ein Ratatouille sieht eigentlich immer irgendwie gleich aus. So.
Ja, genau,
eine gewisse Ästhetik hat sich auch etabliert. Einmal alles mit Schieferplatten.
Stimmt. Also,
damit die auch schöne Kontraste darstellen. Die Teller haben immer irgendwie so ein paar Gold- oder Silberbesprenkel und es. Diese Ästhetik, die mittlerweile selbst das Kochmagazin oder das Umsonst-Kochmagazin vom Rewe an der Kasse halt hat.
Ne? Ja,
aber die sehen ja alle irgendwie gleich aus. So. Ähnlich wie der Otto-Katalog oder diese ganzen Kataloge ja irgendwann nicht mehr von jemandem gesetzt worden sind, sondern mit so Plugins sich zusammengesetzt haben, automatisiert. So, ne?
Und das ist ja auch kein Job, wo irgendjemand, glaube ich, traurig drum ist. Irgendwie.
Nee, der war traurig drum, dass er nicht ein halbes Jahr an dem Otto-Katalog oder an Warenhauskatalogen gesessen hat. Da war doch niemand traurig drum.
Nee, und ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe immer ein Praktikum und da war ich super traurig. Das war für mich richtig so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe aber ein Praktikum und ich dachte, ich komme in eine große Werbeagentur und ich musste aushelfen, nämlich für eine, war das Marktkauf? Doch, der Supermarkt mit dem gelben Dings.
Ja.
Und es gibt doch diese.
Ich glaube hier nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Und es gibt diese Flugblätter, diese ganz dünnen Papiere, wo die neuesten Feuerwerkskörper oder so. Immer dicke rote Preisschilder. Und das musste ich mal machen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Weil, wie viel Kreativität hast du? Da war dann mal ein Angebot, Feuerwerkskörper. Du darfst im Hintergrund zwischen 3 verschiedenen Bildern von Feuerwerkskörpern wählen. Sei doch kreativ, wurde mir gesagt. Und ich fand das so schlimm, weil ich dachte, das war ja 0,0 kreativ. Du hattest super wenig Platz. Du hast einfach nur Preise geändert nach Briefing.
Ja.
Und das ist ja eine Routinearbeit auch für viele. Da wurden ja auch Shootings gemacht und so. Das war viel größer, als man so denkt. Und das ist doch mal super, wenn sowas ein bisschen unterstützt wird. So. Weil ich denken würde, das ist keine Leidenschaft von keinem Designer, das glaube ich nicht.
Nee.
So.
Nee. Ja, nee, eben. Und das muss man halt sagen. Dann kann man sich mit Dingen beschäftigen, die auch eine höhere Bedeutung für alle haben.
Ja, voll.
Genießt du das auch jetzt so in der Solopreneur, Solo-Selbstständigkeit sozusagen, dass du mit deren Kundinnen einfach ganzheitlicher arbeiten kannst. Also nicht wirklich so, hey, mach mal hier ist das für die Feuerwerkskörper, sondern sagen kannst du, pass auf, Wir machen erstmal Vorgespräche, wir machen einen Workshop, wir machen das. Und dann gehen wir mal in den Ansatz, wie wir dir ein Visual Branding machen.
Ja.
Ist das für dich wertvoller jetzt?
Viel wertvoller und viel, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit dadurch viel mehr Wertschätzung bekommt, weil ich eben überall dabei bin und halt sehen kann, was das für ein großer Feld des Unternehmens irgendwie beibringt, das komplette Branding. Aber womit ich halt eben nicht so klarkomme, Briefings, ich darf nur einen Mini-Teil davon wissen und man sperrt mich so ganz weg so und du darfst nur das wissen, du darfst eigentlich gar nicht wofür und gar nicht, was wir damit vorhaben, nur das so. Und es gibt manche, die sind so ein bisschen so, finde ich. Und das, da kriege ich ja gar nicht die Tragweite mit, was es für Auswirkungen für wen überhaupt hat. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit zu erfahren, ne, wie wertvoll ist meine Arbeit eigentlich. Ja. So, ich mache nur diesen kleinen Teil. Und das hat mich aufgeregt und ich habe es ganz lange gemacht. Also es gab viele Jobs, die ich so machen musste und das hat mich langfristig eher unglücklich gemacht. So. Und in der Selbstständigkeit eben, das fing aber auch schon an, ehrlich gesagt, in kleineren Agenturen. Und das fand ich irgendwie gut, auch in kleinen Agenturen immer so zu arbeiten, weil man da eben auch viel mehr mitkriegt, so von diesem Gesamtkonstrukt. Wenn du halt in einem Team von irgendwie 30 Leuten bist, ist es halt nochmal was anderes, wie wenn, keine Ahnung, deine Agentur ist 5 Leute groß oder so. Und bist du ja immer Teil von so einem Riesenprodukt und kriegst auch alles mit so. Und da gibt's ja auch nicht so krasse Hierarchien, dass du so krass aus einem Prozess ausgestoßen wirst, sage ich jetzt mal. Voll.
Ja, das war mehr auch in der Informations-, im Loop, wie man so schön sagt.
Ja, genau, im Loop. Ja. So, ich finde das wichtig. So, das ist doch so, wie heißt das? So Selbstwirksamkeit ist das so. Das braucht man in allem, finde ich, oder? So, du, ja.
Also ich meine, das ist auch tatsächlich, was ja bei uns, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber dass wir auch den Kundenfit sozusagen versucht haben zu definieren, wie wir arbeiten und was wir wollen und jetzt gar nicht Branchen oder so, das jetzt gar nicht. Und gleichzeitig aber auch definiert haben, was so eine Organisationsgröße für uns ist, wo wir uns genauso noch drin wohlfühlen, bevor man anfängt. Und weil wir auch zu 100% remote arbeiten, hat das ja auch noch gewisse andere Frakturierungspunkte sozusagen. Ne? Also wo wir feststellen, dass das so Organisationen in Organisationen sich bilden.
Ja.
Und dann werden wir alle nicht mehr glücklich damit. So, und wir haben so festgestellt, das ist so zwischen 12 und 14 Leuten.
Ach cool, okay, und habt ihr jetzt...
Würden wir sagen, so zwischen 10 und 14 Leuten beginnt das so langsam. Mm. Es gibt kaum noch Inselwissen und das ist schon angenehmer. Das hat aber lange gebraucht. Also es hat wirklich ein Jahr gebraucht, bis wir das mal so definiert haben halt. Ne?
Okay.
Und wenn man ja allen YouTube-Gurus und allem drum und dran glaubt, ist ja, sich dem Wachstum aktiv zu verweigern, ja die Todsünde. Aber nee, ich finde nicht, also wir arbeiten glücklicher damit, glaube ich.
Ja. So. Und Wachstum bedeutet ja immer nicht nur Wachstum von der Zahl der Mitarbeiter, so, ne? Dafür haben wir KI jetzt auch,
durch die
man auch relativ schnell wachsen kann.
Genau, aber das ist ja so ein bisschen das Agentur-Bingo, ist ja so, wie viel seid ihr denn?
Ja, genau.
Und ich habe das auch in einem anderen Podcast oder einem anderen Ding erzählt. Wir hatten tatsächlich, ist ja noch so eine alte Denkweise, was du eben auch so ein bisschen angedeutet hattest, ist halt auch so ein bisschen, wir sind die größere Agentur, also haben wir den Lead.
Ah ja.
Nee, ich dachte, es geht darum, was wir können und nicht, wie ob ihr 2 Leute mehr seid.
Ja, voll. Ja, ne?
Also,
das ist auch schlimm, ja.
So, wir sind ja die spezialisierte Agentur dafür und ihr nicht. So, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den Kunden das erzählen würden und nicht über Bande. So stille Post ist auch nie eine gute Idee.
Nee, und wenn du einen großen Vergleich irgendwie braucht man da auch nicht so
wichtigsten. Nee, und das hat, finde ich, ist auch so ein Denken der 90er bis noch Nuller Jahre und der 10er Jahre. Aber ich glaube, selbst schon in der letzten Wirtschaftskrise nach 2008 hatte sich das, glaube ich, schon so langsam.
Ja.
Und ich glaube, man merkt das ja auch. Also zumindestens höre ich so ein bisschen von Kolleginnen und ich kann es auch so ein bisschen ablesen an den Initiativbewerbungen, die man bekommt, dass ein Schrumpfungsprozess bei vielen gerade stattfindet. Ob nun bewusst oder gemusst.
Ja, werden wir wohl nie erfahren. So, und das würde ja keiner richtig zugeben. So,
nee, genau.
Das ist ja einfach
und,
das.
wie du schon eben meintest, Wachstum heißt ja nicht unbedingt personell, aber das ist so eine alte Denkweise.
Ja.
So, aber bevor wir jetzt so uns gegen Ende begeben, ich habe hier immer noch die Lightning Round. Bist du eher der Morgen- oder der Abendtyp, was Arbeiten angeht?
Der Morgentyp auf jeden Fall.
Strikt, ne? Ich habe es eben so ein bisschen rausgehört, aber ich wollte es jetzt nochmal nachfragen. Du bist wirklich eher der Morgen.
Ja.
Krass. Hast du so ein bestimmtes Ritual, was dir so beim Kreativ werden oder kreativ sein hilft? Irgendwas, was du machst, was du, wo du sagst, oh, das mache ich immer, bevor ich loslege?
Ja, wenn ich wirklich mich, also eigentlich eher so ein Fokus, also wenn ich kreativ sein brauche, ich einen Fokus, Kopfhörer auf, die Geräusche unterdrückt und Spotify Deep Focus Playlist an. Ja, das sind bestimmte Tone und dann konzentriere ich mich richtig gut.
Ja. Ja, ich habe auch eine, tatsächlich, aber das ist auch die, die ich mit dem Newsletter rumschicke, das wirklich meine. Das ist so eine Electronic Focus Playlist. Genau die, die einfach, die so bringt dich rein.
So, ja, voll.
Ja. Die Frage hast du schon beantwortet, die brauche ich ja gar nicht zu stellen, die hast du tatsächlich schon beantwortet. Die ist immer eine gute Frage, aber hast du schon mal kreative Blockaden? So regelmäßiger und wenn ja, hast du irgend so einen Mechanismus, wo du sagst, wenn ich das mache, dann komme ich da raus?
Ich habe die, wenn ich richtig gestresst bin und das passiert mir auch. Also einmal war ich wirklich so, dass ich das kann ich nicht mehr machen unter diesem, wenn man so Stress hat, dann da ist man selbst für verantwortlich auch teilweise, ne? Ich will auch nicht so weit ausholen. Und da kommt man eben auch nur raus, wenn man dann auch mal Feierabend macht. Das ist das Schwierige, weil man darf eben nicht weiterarbeiten. Und mit sich selber, also ich glaube, da arbeite ich eher so mit mir, mit sich selber nicht dann so streng zu sein, weil da bringt es nichts, sich unter so einen krassen Leistungsdruck dann noch zu bringen. So, also ist einfach so, glaube ich.
Ist das Tool eher, den Step zurück zu machen und zu sagen.
Und wirklich, du musst zurücktreten, sonst bringt's nichts, sonst wird's nur scheiße. So. Ja.
Ja. Was würdest du sagen? Du hast eben schon das bisschen mit dieser Maus angedeutet. Was, vielleicht ist es das, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber was war für dich so oder hast du das so einen großen Gamechanger im Arbeitsmittel-Workflow-Ding, wo du sagst, als ich das hatte, danach ging alles viel fluffiger, was ich machen musste?
Das habe ich, und das habe ich mir nämlich mal kaputt gemacht, eher in all meinen Tools eine eigene Werkzeuganordnung. So, und die richtig nach seinen Bedürfnissen mal anzupassen, sich da mal wirklich hinzusetzen, das ist dann entspannt. Wenn du deine Werkzeuge suchen musst, und ich bin nicht so krass im Tastenkürzel, also ich habe meine Tastenkürzel, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich mir bis heute nicht merken kann, und da brauche ich das am Bildschirm. Und ich liebe das, wenn es da alles zu sehen ist. Ja.
Ja. Das versuche ich auch immer und dann kommt das nächste Adobe-Update und dann bin ich auf einmal wieder auf diesem Essential zurückgefahren und so, wo ist jetzt mein Workspace?
Ja, genau.
Voll. Ja, passiert dir das dann auch, dass das dann auf einmal weg ist und obwohl du es abgespeichert hast, der es einfach nicht macht?
Genau, und das ist halt das Nervige so und das ist mir, glaube ich, dadurch auch mal passiert und dann nervt es dich jedes Mal, wenn du das Programm wieder öffnest und denkst,
und was ist ich das bis heute nämlich ganz schlimm finde, früher ist man ja, also heute benutzt man ja fast alles aus der Adobe Collection, aber früher hatte man ja da tatsächlich manchmal noch so als Layout-Programm noch Quark oder noch was anderes, so Quark Express, so andere Layout-Programme, die andere Tastenkürzel hatten. Ach, dann musste man sowieso immer irgendwie sich oder anders angeordnet waren. Mhm. Aber manchmal geht es mir nämlich wirklich um Keks, dass Tastenkürzel von Photoshop zu InDesign zu Illustrator nicht gleich sind.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Das ist doch, das Schlimmste ist, und das haben die erst geändert, Command gleich, InDesign plus, also Zoom, hä? Wann ist das denn passiert? Das ist eine Sache, die mich bis heute nervt. Ich könnte es ja mal anpassen, aber das ist nochmal eine andere
Geschichte. Ja, aber genau, dann passt man das an und dann kommt das Update und es ist weg. Und ich finde dieses, das bei, ich glaube, bei InDesign geht es nicht, das Command 0 für alles anzeigen bei Dingen, die nicht funktioniert. Bei
Illustrator?
Nee. Wo ist es? Bei einem funktioniert es nicht so. Es muss der Ziffernblock sein. Und wenn du eine kleinere Tastatur hast, hast du den Ziffernblock nicht. Und es funktioniert nämlich mit der Null oben.
Ah, okay.
Und du denkst dir so, aber warum? Das ist doch auch eine Null. Das war halt so was. So. Und da jedes Mal falle ich darauf rein. Ne? So, aber Werkzeug. Ja, du hast recht. Das so ein bisschen, ja, das macht man irgendwann unbewusst, dass man sich das zusammenstellt und nicht mehr anders kann, als das zu haben. Ja, ja, aber stimmt, so ein physisches Tool wie die Maus hast du jetzt nicht, wo du sagen würdest, als ich mir die Tastatur gekauft habe oder das Wacom-Tablet oder so.
Nee, das hat eher so gesundheitliche Sachen.
Ja, okay, gut.
Nee.
Weitesten Sinne auch Workflow, aber ja. Ach, krass. Ich muss jetzt nach der richtigen Frage suchen. Welcher Umweg, den du so bei deiner vielfältigen Tätigkeiten, den du genommen hast, also jetzt wirklich nicht so eine bewusste Entscheidung, das klang ja eben so ein bisschen raus, dass du das auch oft gesagt hast, das will ich nicht machen. Ich möchte gerne was anderes machen. Aber hab so einen Umweg, also wo du vorher gar nicht wusstest, dass das was halt sein könnte, was dir so von der Seite reinkam, so ungefähr. Durch ein Kundenprojekt, durch irgendwas oder so. Gab's da irgendwas?
Boah, dass ich dann am Ende dann doch zufrieden war mit dem Ergebnis oder
ja, also nee, Projekt aber sowas so, dass du für einen Kunden gearbeitet hast, sagen wir jetzt so ein Finanztechnik oder irgendwie nur Finanzbranche und gesagt, also krass, die brauchen Audisoner, vielleicht wäre das eine Idee. So ein Umweg, ne, den man eher darauf genommen hat oder weil irgendjemand einem abends irgendwas erzählt hat, von dem man nicht wusste, dass das existent ist oder so. Gab es da sowas bei dir im Leben?
Ja. Oh, ich kann, glaube ich, gar keine spezifische Sache aufzählen, aber ich glaube, dass das ständig so ist, dass ich, also ich könnte meinen ganzen Lebensweg, auch wenn es vielleicht von außen so aussieht, ich bin ja immer nur, sag ich mal, Designer gewesen, ne? Theoretisch ist es geradlinig, aber für mich ist das komplett eine Schlangenlinie, so, und dass ich keine nächsten Schritt hab kommen sehen, so, also, ne? Den 5-Jahres-Plan, der hat jetzt bei mir noch nie irgendwie was funktioniert oder 3-Jahres-Plan, konnte ich noch nie machen. So, ich plane bis zum nächsten Jahr irgendwie und dann ist es immer alles anders, als ich dachte. So.
Ja, hier Planning is Guessing. Das ist doch der erste, ist das nicht der erste Dingens von, ach, wie heißt er noch? Ruby on Rails, wie heißt noch? Mann, so ein paar Schweden, die sowohl eine Coder-Sache machen, als auch Basecamp, genau. Ja. Genau, der hat doch dieses Buch geschrieben und da ist, glaube ich, der erste Satz, Planning is Guessing.
Ah, stimmt.
Da ist es nicht da. Muss ich jetzt nochmal recherchieren und schreibe es in die Shownotes, aber ich glaube, das war das.
Doesn't have to be crazy at work, das Buch.
Genau, oder? Ich glaube, in dem ist das. Ja, ich glaube, diese 10 Dinger ist so, Planning is Guessing. Mach, aber sei dir bewusst, dass das nicht funktionieren wird. So, voll. Ne? Ich hoffe, dass, also wenn wir Budgetpläne aufstellen sollten, deswegen sagen.
Hofft sei. Naja.
Lebenspläne. So, ne?
Ja. Absolut.
Ja. Ja, 5-Jahrespläne sind auch mal oft genug das Papier nicht, aber nicht wert, auf dem es geschrieben ist, aber was wir eben hatten, glaube ich, manche Gedanken sind es wert, einfach mal aufgeschrieben zu werden, damit man sie aufgeschrieben hat.
Voll, voll. Und deshalb, ich plane ja trotzdem noch, das ist es ja nicht, ne? Nur
so. Ja. Würdest du da auch sagen, dass so Learning by Doing für dich im Job größer ist als so eine formale Nummer? Du hast ja schon auch ein UX-UI-Studium nochmal draufgesetzt. Mhm. Ne? Du hättest dir ja auch quasi on the go irgendwie beibringen können oder beibringen lassen, was auch immer. Aber würdest du auch sagen, Learning by Doing ist so ein wichtiges Ding im Job?
Ja. Total. Und ich finde, dass nur so, Studium ist ja extrem formal. Und da wollte ich mir, glaube ich, auch selber auch ein bisschen nochmal, also klar wurde man auch in einen Lehrplan reingezogen, aber da wollte ich mir selber auch noch ein bisschen was beweisen, vielleicht auch so, ne, dass ich vielleicht auch, keine Ahnung, dabei auch total viel Psychologie, das war auch teilweise so interessehalber. Ja. Ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass man das jetzt so unbedingt braucht. Learning by doing auf jeden Fall. Wenn man wirklich Bock auf was hat, dann liest man auch sowieso so viel Bücher dazu und so, ohne dass man da jetzt, das kommt automatisch beim Doing, dass man dann halt was lernt und dann aber auch Fachwissen sich nochmal aneignet, ja.
Ja.
Glaube ich einfach.
Ja, hast du natürlich recht mit dem Studium, das ist natürlich breiter gefächert als nur UX-UI-Design und bringen dann noch andere Sachen bei. Ist schon fast ein sehr gutes Schlusswort, aber ich will dir jetzt nicht die Worte aus dem Mund nehmen und nicht das Schlusswort übernehmen. Hast du denn noch was du unbedingt loswerden möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest, beziehungsweise was wir noch nicht erwähnt haben, was du als nächstes machst, worauf du dich freust, was die Leute sich unbedingt angucken sollen bei dir, was auch immer.
Ja, gerne. Also bei mir steht ja extrem viel an, der große Umzug nach Barcelona und Neuausrichtung auch ein bisschen von meiner Selbstständigkeit. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn jemand, wenn alle das mitverfolgen auf LinkedIn. Und was ich nur jedem empfehlen kann oder der das hört oder jedem Kreative, neue Sachen auch weiterhin auszuprobieren und sich da nicht so viel Angst zu haben, was Neues anzufangen, weil man irgendwie denkt, man ist vielleicht zu alt oder macht eine Sache schon viel zu lang und deshalb nicht wechseln will. Ja, dass man es trotzdem vielleicht mal ausprobiert. Das würde ich gerne mitgeben. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Ich glaube, ich beende fast neuerdings jeden Podcast mit, es war mir ein Fest und es war mir ein Fest.
Wundervoll.
Nein, wirklich. Vielen Dank, dass du heute dafür Zeit gefunden hast. Gerade auch in der Vorbereitung für den Umzug und einer Neuausrichtung der Selbstständigkeit. Ich habe auf jeden Fall sehr zu danken dafür. Danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Resttag und hoffentlich nicht zu viel Regen heute irgendwann.
Absolut. Ich laufe jetzt mit meinem Hund eine Runde und wünsche dir auch einen schönen Start in die Woche.
Alles klar. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.